Also ich würde es grundsätzlich sagen, es gibt nichts Langweiligeres wie Buchhaltung in meinem Leben und wahrscheinlich nichts Cooleres wie Leuchtschwerte verkaufen. Und jetzt gibt es einen Menschen, ist ja völlig unglaublich, der beides vereint und der ist heute bei mir am Tisch. Hannes Zetsch gehört ja am Apparat mit.
Kai Schemenauer.
Freue mich, Kai.
Ich freue mich auch.
TikTok bringt uns am Schluss auch wieder zusammen, ne?
Ja.
Ja, du warst bei mir auf dem, du warst einer der Verrückten, die sich ein VIP-Ticket gekauft haben für mein Community Day.
Im Vorwissen schon mit Grund und im Nachgang nochmal umso mehr.
Ja, und jetzt sitzt er da.
Ja.
Und der Mann ist im Großen und Ganzen erstmal Interims-CFO.
Auch.
Für die Leute, die jetzt nicht so auf C-Level unterwegs sind, also Finanzofficer, also wenn ich einen Finanzer habe und der macht mir einen Abflug oder ich muss ganz schnell meine Buchhaltung auf die Reihe kriegen, dann kann man den Kai sich interimsmäßig dazu buchen, aber du hast eben auch einen, und jetzt ist das Abgefahrenste, einen Online-Shop kann ja jeder machen, ein Ladenlokal, in dem du Leuchtschwerter verkaufst.
Leider nicht mehr Ladenlokal, wir sind umgezogen, den Online-Shop gibt es immer noch und natürlich gibt es auch noch einen Showroom. Mhm. Na, aber das Ladenlokal, das war so ein bisschen schwierig, du musst halt Öffnungszeiten haben und so ein Zeugs.
Ja.
Und das ist am Ende einfach nicht handelbar bei so einem Nische-der-Nische-Produkt. Von dem her gibt es jetzt einen Show.
Würde ich ja grundsätzlich sagen, was muss im Leben schieflaufen, dass man in die Buchhaltung kommt? Weil ich ja, ich weiß ja, also ich bin das ja nicht mein Ding. Aber das ist mit den Leuchtschwertern nicht anders. Also es gibt ja kaum was Konträreres wie diese zwei Dinge. Wie kommt es dazu?
Wie kommt es dazu? Also zu dem Controlling-Thema kam es über ganz viele Umwege. Mhm. Also ich wollte ja eigentlich nie hinterm Schreibtisch. Also
okay, wie ging es los?
Hinterm Schreibtisch, Schule, Realschule gemacht, da Elektrotechnik kennengelernt, gute Noten geschrieben. Klar bist du da irgendwas in Richtung Elektrotechnik, ne? Oder hier in Richtung Mechatronik oder sowas. Hat mich schon immer begeistert. Dann habe ich da auch verschiedene Assessment Center, gab es ja damals noch, ne, für Ausbildungsberufe und sowas. Alles mitgemacht, bis dann am Ende immer die Frage kam nach diesem Ishihara-Test. Das ist diese kleinen Blättchen, wo diese bunten Dinger drauf sind, wo man dann irgendwelche Zahlen und Tiere erkennen muss.
Also ein psychologischer Test.
Ein rot-grün Blindtest.
Ah, ja, ja.
Und den habe ich nie gesehen. Also ich bin rot-grün blind und habe dadurch halt nichts gesehen. Und dann in der technischen Berufe.
Kabel,
keine
Farbe.
Genau, ja, keine Chance. Ne? Dann habe ich gesagt, okay, dann halt nicht, dann gehe ich zum Bund. Mit 16 mustern lassen, auch gut geworden, T1, jawohl, machst du. Dann gab es aus verschiedenen Gründen eine Nachmusterung, weil ich halt wollte halt nicht klassisch zum Bund, ich wollte halt gleich hier irgendwie KSK
oben
und
sowas.
Ne? Und dann Nachmusterung, nach so einem Psychologietest und so weiter. Und da kamen dann wieder diese Plättchen. Und ich, ja gut, sehe ich nicht. Ja, T3. Und darfst auch nichts machen, darfst nicht mal einen LKW-Führerschein machen, weil im Motorraum sind die Drähte ja rot und grün gekennzeichnet. So. Also was machst du jetzt? Und dann kam meine Mom auf die Idee, da gibt es einen neuen Ausbildungsberuf, der nennt sich Kaufmann im Gesundheitswesen. Und ich, oh Gottes Willen, nee, ich gehe nicht hinter den Schreibtisch. Und lange Rede, kurzer Sinn, ich habe am zweiten Tag jemanden gesehen in einem Büro, großer Mensch, große Bildschirme, Anzug an, der sah mächtig aus. Und dann habe ich den Geschäftsführer gefragt, wer ist das und was macht der da? Er ist unser Controller. Bei dem laufen alle Fäden zusammen. Wenn du eine Frage hast, wegen egal was, geh zu ihm. Und ich, geil, das mache ich. Und dann habe ich dafür gekämpft, ins Controlling zu gehen. War damals noch nicht IHK-Ausbildungsbestandteil, weil man es nicht für nötig gesehen hat. Jetzt ist es das, glücklicherweise. Und dann wollte ich ins Controlling. Und dann war ich da ein Jahr und hab gemerkt, ich lieb's. Also allein Chefärztinnen und Chefärzten zu erklären, wie das Unternehmen funktioniert, anhand der Zahlen und diese Befindlichkeiten mitzunehmen, weil die wollen ja einen geilen Job machen. Die wollen nicht irgendwie einen...
Crazy Medizin und Firmen, also ich meine, jede Klinik ist ja mittlerweile eine Firma, leider, das zusammenzubringen, ne?
Leider.
Ja.
Genau. Und dann hieß es, ja, musst du studieren.
Und dann, aber was musst du studieren? BWL?
Ja, BWL oder irgendwas in die Richtung. Und dann bin ich Gesundheitsökonom geworden. Das hört sich ganz toll an auf der Vita. Ist im Prinzip nichts anderes als ein VWL-Studium mit ein bisschen BWL-Anteil.
Aber wie mit dem Realschulabschluss?
Nee, ich habe dann noch zwischendrin das Fachabi nachgemacht. Mhm. Da habe ich dann gemerkt.
Berufsausbildung aufbauend.
Vorher. Mhm. Ich habe da, weil ich habe dann so Dinge, dass ich die Ausbildung nicht direkt machen konnte. Und dann musste ich warten. Und dann habe ich gesagt, komm, dann mache ich das Abi noch. Und da habe ich dann schon gemerkt, wir hatten so eine Übungsfirma dabei. Das war damals der neueste Shit. So mit Übungsfirmenmesse und so weiter. Und da
also eine Fake-Firma.
Ja, ja, genau. Wir waren so ein Fake-Raumausstatter. Und das war geil. Also da habe ich gemerkt, Unternehmertum ist schon geil. Und das war ja nur gespielt. Ne? Da war ja nichts Echtes dran. Und dann im Studium. Und dann durfte ich endlich ins Controlling. Ja. Und da war die Welt dann für mich so weit in Ordnung. Also es ist auch gar nicht so langweilig, wie man denkt.
Aber ist doch auch abgefahren. Also ich frage mich, woher kommt es dann? Ja, also erstmal bunt. Woher kommt bunt? Also ich finde es einen wilden Weg. Weißt du, so,
ist ein Ritten,
also, so KSK und was weiß ich, Spezialeinheit und keine Ahnung. Da liegt dann eine gewisse Faszination sicher drin. Wobei letzte Folge mit Andy Heinzel hat auch gezeigt, liegt sie nicht drin, weil es wirkt vielleicht ein bisschen cooler, als es ist. Aber am Schluss sagt dir doch irgendeiner ins Ohr, was du zu tun hast. Und es ist dann doch nicht so geheimagentmäßig.
Ich glaube nicht, nein.
Und dann aber ins Controlling zu gehen. Also das ich finde diesen Moment so spannend. Du siehst da diesen Dude, den Großen im Anzug. Und das hat scheinbar so imponiert.
Total. Total. Also René ist auch immer noch in meinem Kopf. Mhm. Also es ist ja auch so dieses Bild, das ich da hatte, da laufen alle Fäden zusammen, war ja grandios. Weil ich wollte ja alles kennenlernen. Ne? Am Ende habe ich mich fürs Krankenhaus und nicht für eine Industriekaufmannlehre entschieden, weil Krankenhaus ist so ominös. Mhm. Ne? In der Industrie liest du halt Handelsblatt, dann verstehst du das schon. Aber Krankenhaus?
Ist halt auch, also man hätte es davon mal gar nicht laut sagen, aber also ich sage immer wieder, Werbung und Marketing macht die Welt nicht unbedingt besser. Das ist natürlich eine Katastrophe für meine Branche und für meine Unternehmung auch. Aber es ist de facto so. Marketing hat die Welt nicht besser gemacht, aber ein Krankenhaus macht es natürlich.
Das ist zumindest deren Aufgabe.
Ja.
Ob es das aktuell noch tut, sei mal dahingestellt.
Mal die einen sagen so, die anderen sagen so.
Ja, ja, also da lässt sich drüber diskutieren. Können wir morgen noch hier sitzen.
Aber warte mal, das war ja noch die Zeit, wo Krankenhäuser noch nicht voll privatisiert waren, oder? Also da gab es schon noch viele, die städtisch waren, die.
Ja, da gab es dann so Klinikgruppen wie Rhön und sowas. Die gab es damals schon, aber nicht in dem Umfang wie jetzt. Ja, da war das alles noch so ein bisschen, wir haben kein Geld mehr, müssen wir mit dem Landratsamt oder so reden.
Genau,
mit
oder mit Politiker oder so. Hier, oder Ministerpräsident.
Genau. Genau, also das war eine ganz andere Liga. Das war am Anfang der neuen Bezahlmethodik, wo man nicht mehr jeden Tag, wo jemand im Krankenhaus lag, Geld bekommen hat, sondern eben nur noch für den Fall, für diese Krankheit. Das war da der Anfang.
Damit geht's ja schon los.
Ja.
Ist ja schon scheiß. Also, müssen schnell wieder loswerden, müssen Betten freikriegen.
Absoluter Mist. Also nur weil es in Australien funktioniert, heißt es nicht, dass es in Deutschland oder irgendwo anders auf der Welt funktioniert. Und wir haben halt auch ein ganz anderes System. Also Krankenhauscontrolling ist 100% Prozesscontrolling.
Mhm.
Und wir haben halt im Krankenhaus gefühlt nie einen Prozess gehabt zu der Zeit, weil für was denn auch? Die Leute sind gekommen, die waren krank, du hast die Krankheit behoben, so gut wie es ging. Die Ärzte und Ärztinnen haben ihren Job gemacht, das Pflegepersonal genauso und alle anderen drumherum auch. Und wenn es der Person dann wieder besser ging, ist sie gegangen. So, that's it. Das ist dein Job. Und jetzt auf einmal sollst du gucken, oh, wie lang liegt denn dieser Patient mit dieser Krankheit und diesen Nebendiagnosen im Durchschnitt im Krankenhaus. Und dann musst du ihn auch um diesen Durchschnitt rum wieder rauslassen.
Also Statistik.
Reine
wir
Statistik.
Wir packen mal alle in ein Boot, die sind gar nicht mehr individuell, das ist unser Produkt, das ist der Mensch und jetzt schauen wir mal, wie die im Durchschnitt sind und.
Ja, du sagst genau das, also Produkt Mensch ist, im Jahresabschluss ist das immer ganz lustig, weil da hast du ja, wenn du irgendwas produzierst, hast du ja unfertige Erzeugnisse, die auf Lager liegen, ne? Die musst du ja bilanzieren. Das heißt im Krankenhaus nicht anders.
Mhm.
Das heißt auch unfertige Erzeugnisse. Und dann denke ich so, ey.
Das sind die noch liegen und über ein Jahr das wechselt
da. Ja, genau. Die musst du dann abgrenzen, buchhalterisch, weil die liegen ja übers Jahr hinaus und die gehören ja nicht in die Stichtagsbetrachtung. Also völlig abstrus.
Dann musst du noch Prozente vergeben, wie gesund oder krank der ist.
Naja, da gibt es verschiedene Möglichkeiten. Ne? Ja. Also, aber es ist schon crazy.
Und das stelle ich mir eben super schwer dann vor, auch im Controlling, weil, also im Krankenhaus. Weil da treffen wir ja zwei krasse Welten aufeinander. Ne? Also das medizinische Personal, die Pflegerinnen, Pfleger, die Ärztinnen und Ärzte, die sich aufopfern würden, die auch 100 Stunden arbeiten, wenn es sein muss. Ja. Und jetzt sitzt auf der anderen Seite, ganz extrem, im schlimmsten Fall ein Finanzhai. Ja, da gibt es, glaube ich, auch verschiedene Insights. Also jetzt hier zum Beispiel an der Uniklinik ist es schon besser gelöst, auch jetzt ganz im Privaten, ganz aktuell. Gibt es eine Stabsstelle, die vermittelt zwischen Geld verdienen und wir sind natürlich auch eine Universitätsklinik mittlerweile, da läuft es wieder ein bisschen anders. Und ich glaube, das hat der total gut getan. Natürlich auch zum Geldzufluss und zur Aufmerksamkeit, aber da war es halt nicht mehr nur privat und Geld verdienen, sondern wir haben ja auch einen Bildungsauftrag. Das macht ja nochmal was dazu. Aber wenn ich es mir jetzt ganz krass vorstelle, Finanzhai, wir haben auch Klinikgruppen als Kunden, da ist es zum Glück alles sehr menschlich, aber es gibt ja auch Klinikgruppen, was ja übrigens auch immer mehr kommt, finde ich auch crazy, sehe ich gerade überall in Augsburg, auch Gruppen, die jetzt Hausärzte kaufen, ja. Also wie es mit Augenärzten losging, hier Südblick heißt es in der Region hier, und jetzt geht's los mit Hausärzten, und das ist ja eine reine eine wahnsinnige Geldmaschine auch, weil in der Gesundheit kannst du natürlich Geld verdienen ohne Ende.
Klar.
Und jetzt sitzt du da als Controller und dann hast du auf der einen Seite die, die sagen, ja, aber Kai, wir müssen Geld verdienen. Und auf der anderen Seite sind die Ärzte, die sagen, naja, aber wir schicken die Leute nicht heim, wenn sie noch nicht gesund waren. Dann haben wir sie. Und jetzt stell
dir das bitte
vor. Ja, was machst du da?
Was machst du da? Also, es ist eine riesige kommunikative Aufgabe. Also, du musst die Leute halt da abholen, wo sie stehen. Und du brauchst für beide Seiten ein Verständnis. Und deswegen habe ich gesagt, es ist so viel Prozess. Ne, weil du musst natürlich irgendwo den Prozess verstehen. Jetzt bin ich kein Herzchirurg, das werde ich auch nie werden. Aber mal dabei zu sein, in einem Operationssaal, den ganzen Tag mitzuerleben, ne, und mit OP-Management zu sprechen und so weiter und so fort, das hilft schon ungemein, einfach auch mal den Einblick zu sehen. Und du musst natürlich auch das Gefühl haben, du kannst jetzt nicht einen drittklassigen Herzschrittmacher nehmen, nur weil er dir, keine Ahnung, 50.000 Euro mehr Profit im Jahr bringt. Wenn die Reoperationsquote zu hoch ist, dann hast du nichts gewonnen. Und es geht ja auch um Menschen. Also ist so dieser Seiltanz, der ist das Spannende am Ende des Tages. Also wo kannst du Prozesse so optimieren, dass sie nicht nur in diese Range passen, keine Ahnung, 8 Tage mindest, 12 Tage maximal und irgendwo dazwischen musst du entlassen. Wie kriegst du Prozesse hin, die dahingehend steuern und die Qualität mindestens genauso hochhalten?
Mhm.
Das ist am Ende so dieser Gradmesser, weil du kannst ja die Preise nicht erhöhen. Kannst ja nicht. Also wie denn?
Also wenn du ganz Privatklinik bist halt, na, aber dann schaut es wieder anders aus.
Aber auch da hast du gewisse Rahmenbedingungen. Ne? Also ich war mal in einer Spezialklinik, die waren beides und trotzdem rechnen die beide nach dem gleichen Thema ab. Ne? Du kannst da natürlich gewisse Dinge besser oder höher abrechnen, weil es die Kasse einfach zulässt. Aber am Ende des Tages bist du sehr limitiert, was deinen Umsatz anbetrifft. Deswegen bleibt es am Ende nur bei den Kosten. Und klar, es ist einfach herzugehen und zu sagen, du hast hier eine Auslastung von, wir machen die Station zu und schmeißen die Leute raus, hilft aber nichts. Ne? Also musst du die Prozesse verbessern.
Mhm.
Also musst du bei gleichbleibender Qualität mehr Leute durchbringen, eine höhere Auslastung generieren, ohne, damals 2010, 2012 rum war ja dieses blutige Entlassungsstichwort ganz groß. Ne? Das musst du natürlich vermeiden. Also es ist nicht viel anders als bei euch.
Eigentlich. Ich wollte gerade sagen, also das hört sich jetzt für mich jetzt, wenn man jetzt den Einstieg mal, wenn man die ersten Minute überspringt in der Folge, dann würde ich sagen, es ist Unternehmensberatung. Es ist eigentlich noch viel mehr. Es ist Unternehmensberatung. Es ist Mediation wahrscheinlich auch viel. Ne? Ja.
Ganz.
Dann würdest du sagen, das ist jetzt eine persönliche Nummer von dir oder würdest du sagen, das macht Controlling generell schon aus? Oder einen guten Controller oder eine gute Controllerin?
Ich glaube schon, dass es gutes Controlling ausmacht, zwischen den Hochzeiten zu tanzen und das auch gerne.
Mhm.
Ja, also du musst gerne zwischen den Stühlen sitzen. Und da waren wir lange Zeit weg von aus meiner Brille, gerade wo es so dieses ganze Thema, du bist Finanzcontrollerin, du bist hier, keine Ahnung was für ein Controlling. Da haben wir uns davon wegbewegt, aber ich merke immer mehr, dass dieses Thema Business Controlling oder so, also wo es halt wirklich um das Unternehmen geht, um die Wertschöpfung geht, dass es immer mehr wieder kommt. Und das ist auch gut so, ne? Weil du brauchst diese Fachmenschen eigentlich in dem Bereich. Brauchst du, aber für andere Jobs.
Ja, vor allem auch hinsichtlich KI und so weiter. Es ist schon auch schlau, zwischen den Menschen zu vermitteln, weil, also, ich meine, die Dativ und die Mafia, die dahinter steckt, die hält ja das Ruder hoch. Aber am Schluss wissen wir alle, wenn wir genügend Datensätze in so eine Software reinschmeißen, brauchen wir keine Konten mehr buchen, weil das Ding das einfach macht. Ne?
Genau.
Ja.
Da sind wir ja auch schon auf dem Weg. Also Dativ hat jetzt lange, lange Zeit gewartet mit seiner KI, hat sie jetzt rausgebracht für spezielle Kunden. Du hast, glaube ich, auch mal erzählt, dass du mal Einblick hattest. Das Ding kann schon was. Ne, natürlich muss hinten dran auch irgendwo noch der Mensch sitzen, um Fehler zu evaluieren und auszubessern. Aber am Ende des Tages bucht das Ding wahrscheinlich besser, als die Hälfte der BuchhalterInnen da draußen so machen.
Also ich spreche gerade mit jemand, der macht eine Alternativlösung, will gar nicht sagen zu Dativ, sondern generell eine Buchhaltungssoftware. Schauen wir mal, vielleicht haben wir den auch bald mal im Podcast. Der hat mir gesteckt, die durchschnittliche Buchhaltung, also Mensch, hat eine Quote von 83%.
Trefferquote.
Mhm. 17% ist Fehler.
Ja.
Und also die, darf man jetzt noch nicht sagen, wo die jetzt aktuell sind, aber sie sind ganz nah an der 100.
Ja. Ja, da geht's auch hin. Also ich habe jetzt auch die letzten Wochen und Monate ganz viel mit Leuten gesprochen, die da sehr aktiv sind und auch Startups hochgezogen haben, die da sehr aktiv sind. Und diesen Hybrid-Ansatz, wir lassen es über die KI machen, und stellen hinten dran den Menschen um auch eine Qualität zu gewährleisten, um dann wieder die KI zu schulen, der ist natürlich geil.
Mhm. In einem Wahnsinn. Also in keinem Land kannst du das Ding besser trainieren als in Deutschland.
Richtig, richtig. Ja. Und ich bin, weißt du, ob bei diesen 83% richtig und 17% Fehler, ob da solche Dinge schon drin sind, wie ich buche einfach auf das falsche Konto?
Hauptsächlich die sind es.
Ja, okay. Ja. Okay,
weil das also ist wirklich das menschlicher Fehler. Einfach,
ja,
ja. Ne?
Ja, oder Unwissenheit.
Ganz oft aus Unwissenheit, genau. Also, das sage ich dir ganz ehrlich, bei uns hat jetzt die Kirsten angefangen. Wir haben jetzt eine Inhouse-Buchhaltung seit neuestem, seit 1.12. Da kommen Fragen auf, das kannst du gar nicht. Da wirst du nie 100%, weil das irre ist bei uns auch. Ne? Ich meine, das Hauptproblem in dieser ganzen Geschichte liegt ja in US-Belegen oder in den ganzen Ländern. Wenn jetzt alle Leute so verwirrt wären wie wir in der Buchhaltung und in der Belegerstellung, dann wäre es ja einfach.
Ja.
Aber ich habe selbst Inner Circle Teilnehmer aus der Schweiz, die dieses Problem alles gar nicht kennen. David aus Litauen, der sagt, gibt's bei uns alles nicht, das Problem. Ne? Und in der Schweiz, da gibt's den Buchmacher und der sagt, wenn du das bezahlt hast, dann hast du es bezahlt, dann kann ich es buchen, da brauche ich keinen Beleg dazu, ist mir eigentlich genau. So, ne?
Ist total egal.
Ja, und das ist natürlich schon auch irrwitzig, ne?
Ja, und in Deutschland musst du dir einen eigenen Beleg schreiben für irgendwie was, was du, also gerade gebrauchte Dinge zum Beispiel. Ne? Wenn du jetzt so ein geiles altes Vintage-Sofa auf keine Ahnung wo siehst und kaufst das privat für die Firma, wer stellt dir einen Beleg aus?
Ja, niemand.
Niemand. Ja. Aber du musst das verbuchen, weil es ist Anlagevermögen. Also wie machst du das? So, also total
da du, der von Pontius zu Pilatus, du kaufst ein Auto, das 60 Jahre alt ist und musst den damaligen Bruttolistenpreis 1% versteuern. So, aber das Ding kann 2.000 Euro wert sein, es kann aber auch eine 2 Millionen wert sein.
Ich wollte gerade sagen, was, sinnfrei, ne? Aber was wäre besser, der aktuelle Marktwert? Wie
kommt
das,
drauf an. Ne?
So, also du hast ja auch, wenn du jetzt mal weg von den kleinen Sorgen gehst, hin zu großen Konzernen, hast du ja auch diese ganze Thematik internationale Rechnungslegung. Da hast du ja komplett unterschiedliche Auslegungssachen. Und das wieder runter auf den Oldtimer. Ja, willst du lieber die 2 Millionen mal 1% nehmen oder die 20.000 von damals? So, was nimmst du jetzt?
Völlig.
Also es ist egal wie, es ist Kupfer, also es ist völlig verrückt.
Ja. So, jetzt sitzen wir da im Krankenhaus. Und irgendwann bewegt sich was.
Bin ich da raus.
Warum?
Weil ich die Karriereleiter erklimmen wollte und dann halt zu so einem großen Krankenhauskonzern gegangen bin, weil die bieten einem ja Möglichkeiten und so. Und da habe ich dann auch schon relativ schnell gemerkt, also ich bin definitiv kein Konzerngeil. Bin ich nicht. Konzerngeil, bin ich nicht.
Was war der Unterschied?
Naja, in so einer kleinen Einrichtung oder in der Beratung war ich ja auch mal eine ganze Zeit lang, da hast du halt irgendwie, da bist du halt wer, kannst du was bewegen, kannst du was verändern, da kannst du Dinge anstoßen. Das kannst du im Konzern, aber egal in welchem Konzern, quasi knicken.
Aber das ist schon ein elementarer Punkt, ja. Also da bist du wer. Das ist eigentlich genau der Punkt, wie Spezialeinheit und genau der Punkt, wie der Controller, der alle Fäden zusammenzieht.
Ja, natürlich. Mhm. Also so dieses davor, das hat ja schon ganz früh angefangen. Ich durfte ganz früh schon Kennzahlen präsentieren, Berichte präsentieren und sowas und halt vor Chefärztinnen. Das ist ja, also wenn du da bist als Azubi und dann sitzen da die Menschen, die
mit die Heiligen im weißen Kittel.
Ja, und vor allem, also ich war ja damals schon fasziniert von Autos. So, und dann fährt da einer vorbei mit einem RS3, mit einem GT3 RS und du denkst dir so, what the hell? Also was geht hier ab? Das ist ja eine ganz andere Liga, das sind ganz andere Menschen, sind ja Halbgötter in Weiß. So. Und denen musst du jetzt erklären, warum das, was du da präsentierst, wichtig für sie ist. Und das war am Anfang natürlich so, ja, lass sie mal reden. Aber als sie dann verstanden haben, dass das wirklich wichtig sein könnte, auch für ihre Arbeit, da war es dann auf einmal so, okay. Und ich werde nie vergessen, wo ein Chefarzt zu mir kam, ins Büro. Ich so, was macht er denn hier unten bei mir? Weil wir saßen im Erdgeschoss. Und dann hat er mir eine Frage gestellt und das war so der Moment, wo für mich klar war, geil. Also
der braucht mich jetzt.
Ja, also dieses Gebrauchtwerden, das ist ja also bei mir persönlich allgegenwärtig. Ich finde das auch ein schönes Gefühl. Ja, nicht Abhängigkeit schaffen, garantiert nicht. Aber so dieses einfach freiwillig gebraucht werden, ist schon nett.
Gefällt jedem, glaube ich, ja.
Ja.
Also muss man immer ein bisschen überlegen, woher es kommt und warum es da ist und so. Aber ja, grundsätzlich würde ich sagen, gibt es jetzt wenige Eigenbrötler, die gar nicht gebraucht werden müssen.
Ja, meistens dann in der Buchhaltung.
Ja, im letzten Zimmer.
Also wenn ich so an meinen Opa denke, der war Chefbuchhalter bei Unilever, der war so jemand, der hat es gemocht. Der konnte auch gegen sich alleine Schach spielen, das war vollkommen fein.
Ja, und so jemand ist dann im Konzern vielleicht ganz gut aufgehoben.
Genau.
Anonymer, eher eine Nummer, machst dein Ding.
Genau.
So, wie lang warst du im Konzern?
Nicht lang. Ein Jahr, dann hat es mich umgehauen. Mhm. Dann lag ich da erstmal.
Burnout.
Ja, so in die Richtung. Schwere Burnout. Depressive Phase. Mhm. Nee, Burnout definitiv nicht. Mhm. Aber es gab dann so ein, zwei Dinge, die dann dazu geführt haben, wo ich dann einfach gesagt habe, für was mache ich denn das noch? Also ich bin ja ins Krankenhaus, um was besser zu machen für die Leute, die an der Front stehen, weil ich es selbst nicht kann. Mhm. Also ich habe ganz früh ja auch ein Praktikum auf Station gemacht und so ein Zeug, um mal zu sehen, wie ist denn so die Arbeit. Ich habe gemerkt, also das könnte ich nie. Mhm. Aber für die das Leben besser zu machen, die Rahmenbedingungen zu schaffen, das war cool. Und das kannst du halt im Konzern nicht. Da kriegst du halt von oben drauf. Und da kommt halt auch manchmal so eine Aussage, wie die Station hat eine Auslastung von X%, warum macht man die nicht zu? Und dann ist es auch egal, was für eine Station das ist in dem Moment. Mhm. Und das, nee, damit konnte ich nicht umgehen.
So, dann Pause.
Pause geschrieben. Ja. 6 Wochen Psyche, 6 Wochen Hüftoperation. Mhm. Habe ich gleich hinten dran gehängt, weil mit 6 Wochen.
Bietet sich an.
Also bietet sich an und mit 6 Wochen kommst du da auch nicht raus. Also.
Ja, eh schon sehr kurz, ja.
Also es funktioniert nicht. Ja, und in der Zeit habe ich gekündigt, meine Kündigung dann auch persönlich abgegeben, das war mir wichtig. Weil der Geschäftsführer dann auch in der Zwischenzeit gewechselt hat, wie das so manchmal so ist beim Konzern. Dann bin ich da raus und habe einen neuen Job gehabt als Finanzleiter der evangelischen Kirche in Mittel- und Nordbaden. Weil ich gedacht habe, so noch mehr NGO geht ja nicht. Also wenn du in die Richtung möchtest, Menschen zu helfen, dann bei der Kirche. Ja, war nicht so.
Sogar bei der evangelischen
nicht. Sogar bei der evangelischen nicht. Nee, war nicht so. Also habe ich viel gelernt, über Führung und so weiter. War echt ein tolles Team.
Das würde mich mal interessieren. Klingelbeutel.
Aha. Gibt es ja bei den Protestanten nicht.
Ah, schade. Das würde mich tatsächlich interessieren, wie das finanztechnisch funktioniert.
Ist das Spende oder nicht? Also würde ich jetzt behaupten, so Spende? Als Unwissender.
Muss nicht versteuert werden.
Bei der Kirche, kirchliches Recht.
Ähnlich.
Ich wage zu bezweifeln, dass das versteuert werden muss. Aber ich bin da kein Fachmann, was Klingelbeutel und Kirchenrecht
angeht. Ja, das ist ja auch ein richtig, da brauchen wir auch mal einen Fachmann. Das ist auch ein richtig spannendes Thema.
Es ist ein super spannendes Thema, vor allem, weil du kennst ja die doppelte Buchführung. Mhm. Die kenne ich auch. Die kennen auch ganz viele da draußen. Aber Kirchen rechnen ja nicht oder machen ja ihre Buchhaltung nicht nach doppelter Buchführung. Die machen das nach der Kameralistik. Und die Kameralistik kommt noch aus der Zeit, wo du beim Lebensherrn dir ein Stück Acker gekauft hast. Mhm. So. Und da läuft das Spiel ganz anders.
Also es ist generell auch ein Absurdum, was ich auch immer tatsächlich nicht verstehe, weil wir alle sind ja an ein gewisses Recht gebunden, dann gibt es aber für die Kirche, die für alles ein eigenes Recht.
Ja, klar.
Einen kirchlichen Datenschutz. Also wir haben ja letztes Jahr eine sehr erfolgreiche Kampagne gemacht für die Kirche, die auch einen German Design Award gewonnen hat. Und auf einmal heißt es, ja, das müssen wir aber auch nach kirchlichem Datenschutz machen, nicht dann Datenschutzgrundverordnung. Was?
Ja, Kirchenrecht.
Irre.
Steht über allem.
Irre. Und weißt du, was ich damit sagen will? Das Spannende ist ja, es gibt so Absurditäten, die kriegst du auch nicht weg. Und das ist was, jetzt beschäftige ich mich ja wirklich schon seit Wochen und Monaten gefühlt mit dem Thema Steuern und wie man es vereinfacher machen kann, ja. Und Buchhaltung, was weiß ich was. Und es war mit Oliver, der war ja Prüfer beim Finanzamt 20 Jahre lang, der war bei mir im Podcast, in der Folge, übrigens die erfolgreichste Folge des Jahres.
Die war ja auch gut. Also nicht, dass die anderen nicht gut waren, aber.
Ich habe gemerkt, wie mich das in Wallung bringt. Also allein zu wissen, dass der mal beim Finanzamt war, das hat mich wie,
Sollen wir dich noch ein bisschen in Wallung bringen?
Ja, gern. Ja? Und dann wird's noch eine bessere Folge. Und, aber allein die Tatsache, dass es so aussichtslos ist, weißt du? Aber ich habe eine große Idee, schon immer. Das sage ich immer, da muss ich jetzt mal zu Markus Lanz und dann muss ich das mal diskutieren. Und ja. Das kannst du ganz einfach, er konnte das ganz einfach aushebeln. Es gibt einfach viel zu viele Gerichtsurteile auf diesem Steuerrecht. Du wirst es nie aushebeln können. Weil eigentlich, widersprich mir gerne, ich bin ein Blinder unter den Buchhaltern. Ja? Für mich wäre, wir haben ja ein großes Problem. Die meisten Firmen zerreißen zum dritten Jahr, weil sie dann die doppelte und dreifache Belastung haben. Ne? Also die fangen an, müssen nicht bilanzieren am Anfang, dann machen sie ihr erstes Jahr, dann machen sie das wieder Zwetschge 2006, da sagen sie, Mensch, die Mehrwertsteuer ist auf meinem Konto, die kann ich doch im Stripclub ausgeben. Dann ist die Mehrwertsteuer weg. So, irgendwann kommt, ist das Jahr dann vorbei. Aber den Jahresabschluss muss ich ja erst ein Jahr später machen. Also bin dann quasi am Ende des zweiten Jahres. Jetzt mache ich meinen ersten Jahresabschluss, dann reiche ich den ein. Und dann heißt es auf einmal so, naja, jetzt haben sie da im ersten Jahr 119.000 Euro gemacht. Die 19.000 Euro, die gehören uns vom Finanzamt schon mal, weil die haben die nie gehört. Das ist die Mehrwertsteuer. Wäre schon mal schlecht, weil die ist ja schon mal verfeiert. Das ist natürlich alles Wahnsinn. Ne? Das muss man nicht so machen. Aber ich kenne genügend Leute, die es immer noch so machen.
Ja, ich auch.
Und dann kommen die und im besten Fall, das ist jetzt im ersten Jahr noch nicht so, aber sagen wir mal von den 100.000 Euro, die noch übrig bleiben, wollen sie auf jeden Fall mal nochmal 35.000 bis 40.000 Euro Einkommenssteuer. Ja. Die sind dann auch weg. Und jetzt haben wir das Problem, dass es die meisten, nachweislich ja die meisten im dritten Jahr zerreißt, weil jetzt kommt ja nochmal was oben drauf. Ja, sie haben ja das und das verdient, jetzt brauchen wir noch eine Vorauszahlung für die nächsten Jahre. Und jetzt ist alles weg. Also eigentlich so. Insolvent. Und jetzt haben wir so das Problem, das schwächt ja unser Bruttosozialprodukt. Ich bin ja immer so ein Optimierer, so ein Daueroptimierer. Und jetzt denke ich mir Folgendes. Das scheint natürlich jetzt auch alle auf mit, die überwachen uns alle und so, aber die ganzen Schwurbler, die blenden wir mal aus.
Ja, blenden wir gerne aus.
Es gibt ja ein paar Dinge, die da eh auch schon Wahnsinn sind. Du machst heute den Gewerbeschein auf und binnen gefühlt einer Minute meldet sich die IHK und natürlich meldet sich auch das Finanzamt. Also das wissen ja eh alle Bescheid. Genau. Also dieser ganze Schmarrn, den sie uns auch alle erzählen. Also zum Beispiel weiß ich auch nicht, wenn ich eine GmbH aufmache, warum ich noch einen Gewerbeschein aufmachen muss, auch so ein völliger Bullshit. Ja. Aber gut, okay, ist halt so.
Für den Prozess.
Machen wir das halt auch. Ne? Meines Erachtens bräuchten wir ein Bankkonto, ein Firmenkonto oder ich sehe das eigentlich als ID. Und wenn du heute eine Firma aufmachst, dann musst du diese ID, ich glaube eh an IDs, also ich glaube, wir brauchen auch in Zukunft alle eine ID, wie die ist wahrscheinlich unsere E-Mail-Adresse.
Ja.
Und dann werde ich mir in Zukunft nicht nur solche Firmensachen, sondern zum Beispiel auch, welchen Messenger möchte ich benutzen. Da trage ich meine ID ein, ob es jetzt Slack ist oder ob das, oder vielleicht auch für Google Meet oder Teams, das ist mir völlig egal. Der Kai hat kai@bestercontrollerderwelt.de und dann gibt er das ein in der Software und wo das bei dir rauskommt, ist ein Thema. Aber genau das Gleiche sehe ich auch für Firmen. Die müssten für mich eine ID haben. Jetzt haben wir eine Steuernummer, vielleicht ist es sowas. Und jetzt müsste das ein Firmengeschäftskonto beim Finanzamt geben. Und meines Erachtens sollten alle Rechnungen darüber laufen müssen. Und bei mir auf dem Konto müsste nur ankommen, was mir wirklich gehört. Braucht man natürlich in gewissen wieder eine Pauschalbesteuerung, wie wir sie ja in Südländern haben. Zum Beispiel in der Gastronomie, ich glaube in Spanien, weiß nicht, ob es richtig ist, irgendwo in Spanien ist es so, da bezahlst du, wenn du eine Gastronomie hast, nach Sitzplätzen. 30 Sitzplätze, kostet dich im Monat 4.000 Euro Steuern, Sache erledigt.
Super planbar.
Damit kann jeder arbeiten. So, und jetzt kommt man ja ganz schnell und denkt sich so, so einfach kann es ja nicht sein. Das kannst du zerlegen in alle Einzelteile. Genauso einfach ist es, wenn ich mein Konto habe und ich schreibe dem Kai eine Rechnung und der Kai bezahlt die über mein Firmenkonto beim Finanzamt. Bei mir kommt nur an, was mir wirklich gehört. Dann ist das ganze Problem erledigt.
Ja.
Jetzt zeige ich dir nur eins, warum es auch nie funktioniert wird. Weil wir da draußen 84.000 Steuerberater haben, die alle arbeitslos wären. Weil wir da draußen wahrscheinlich eine 1/4 Million Finanzbeamte haben, die alle arbeitslos wären. So. Das Schlimme ist, ich habe immer gedacht, das ist die Lobby, aber am Schluss sind es auch die Gesetze. Und ich glaube, genauso einfach wäre es. Und selbst wenn ich sage, ich kann keine Pauschalbesteuerung, ja, es wäre ja eh alles vorbei. Es wäre sowieso die Pauschalbesteuerung, weil Einkommensteuererklärung gibt es nicht mehr. Alles erledigt. Ist
alles weg.
So, dann sage ich halt, und dann kann man es ja wirklich auch einfach machen, wenn du unter 500.000 Euro verdienst, zahlst du 40% Steuer. Wenn du über 2 Millionen verdienst, zahlst du 48% Steuer. Und das ganze Thema ist erledigt. Das passt sich dynamisch an. Man könnte das komplett dynamisch laufen lassen. Ah, das war ein guter Monat, da muss ein bisschen mehr Steuern zahlen und so weiter und so fort. Es wäre Wahnsinn. Es wäre da absolut Wahnsinn. Es wäre so einfach.
Ja. Ja. Und jetzt kommen Finanzbeamte und sagen, aber sowas haben wir doch mit der Progressionstabelle. Hm. So ein Steuersatz, der sich anpasst und sowas. Ja, also ich bin da vollkommen bei dir. Warum nicht ein Konto, wo alles drüber läuft und du kriegst nur das, was dir zusteht? Aber ich bin auch bei den Aussagen, das funktioniert nicht, weil die Kruste zu groß ist.
Ja.
Also da ist ja immer mehr drauf gekommen, da ist ja immer mehr drauf gekommen. Ne?
Und das ist ja das Problem.
Genau, du kommst nicht an den Kern. Ne? Das ist wie, wenn du einen Edelstein suchst und dann findest du einen großen Erdklumpen und dann weiß das geschulte Auge, geil, da ist eine Genode drin und dann fängt die Person an zu buddeln. Ich würde diese Genode gar nicht sehen. Und dieses ganze große Außenrum, das wirst du so auch, glaube ich, nicht wegkriegen. Ja, aber es wäre ja so einfach.
Aber jetzt gehen wir noch mal über die andere Argumentation. Jetzt sagen wir mal, man braucht das alles, auch die ganzen Prüfungen, weil da geht uns so viel Geld verloren, weil die Leute uns alle bescheißen. Das muss ja die Grundhaltung sein, sonst gäbe es ja diese Prüfungen gar nicht.
Aber es ist ja ein sehr negativer Einstieg in das Ganze. Also warum glauben wir nicht dran, dass jeder Mensch das Beste machen möchte, was er in seinem Wissen gerade erreichen kann.
Ja, bin ich ja sowieso dabei.
So.
Aber die Steuerprüfungen finden ja nun mal statt.
Ne? Ja, genau.
Aber das verstehe ich jetzt zum Beispiel nicht, weißt du? Weil was kostet diese ganze Kiste? Was kosten die ganzen Finanzbeamten? Was kosten die ganzen Prüfer? Die müssen doch mehr kosten als das, was die da finden. Das kann nicht anders sein.
Ich kann es mir nicht vorstellen.
Und es ist doch so die Frage, wenn ich jetzt heute Leute kaufen sich Autos und fahren die viel privat, das verstehe ich alles, das kann man alles prüfen, das ist alles kein Problem, kann man alles machen. Aber wenn ich jetzt heute hier für die Agentur 20 Schreibtische kaufe und 20 Bürostühle und 20 Monitore, da gibt's nichts zu diskutieren.
Nein.
Da gibt's nichts zu diskutieren.
Nein.
So, Aber das wird ja diskutiert.
Ja, natürlich. Also es wird ja auch, also ich möchte das gar nicht so unterstellen, man sucht ja auch irgendwie danach, das kann ich weder belegen noch nicht. Aber manchmal fühlt es sich so an, ne? Als würde man was finden wollen. Aber man hat ja auch, jetzt merkt man ja, man hat die Personalien gar nicht dafür, nach draußen zu gehen und großflächig zu überprüfen. Gerade die Kleinen, gerade die, die irgendwie unterm Radar fliegen, die kannst du ja gar nicht prüfen. Also bleibst du bei den Großen hängen. Und die Großen, die sind ja mittlerweile so, dass du da gar kein, du darfst ja teilweise noch nicht mal eine Rechnung stellen an Konzerne. Das muss über ein Rechnungsportal laufen, selbst gehostet von dem Unternehmen und. Und nur wenn du da angebunden bist, darfst du eine Rechnung über dieses Portal stellen. Und die prüfst du dann? Also.
Der völlige Wahnsinn.
Völliger
Wahnsinn. Was es kostet, was es auch am Bruttosozialprodukt einfach macht. Das verändert, also das ist einfach Wahnsinn.
Ja. Also ich bin auch voll dafür, dass wir das vereinfachen und irgendwo eine Optimierung herbekommen. Die Frage ist halt einfach echt wie. Also müsstest jetzt eigentlich sagen, okay, wir brechen alles ein und wir fangen neu an. Wir denken nochmal neu.
Ich glaube auch, das ist der einzige Weg, weil du hast ja auch das Problem, du hast ja alle 4, 8, 12, 16 Jahre eine neue Bundesregierung. Das schaffst du gar nicht. Du schaffst es gar nicht so schnell. Du weißt gar nicht, wann der richtige Zeitpunkt ist, loszulegen. Weil, ich meine, es gab ja mal dieses Märchen der Buchhaltung auf dem Bierdeckel. Da frage ich mich auch. Also mittlerweile frage ich mich, da war ich jetzt in dem Alter, da konnte ich noch nicht mitreden, was da das anging. Aber da frage ich mich, wie die auf die Idee gekommen sind. Also das war das größte Märchen, das man erzählen konnte. Das war
ein Riesenmärchen. Mein Opa hatte eine Spedition. Und mein Opa hat damals keinen Rechner benutzt oder sowas. Der hatte ein Buchungsjournal. Ne, das liest man heute noch, wenn man in Dativ noch irgendwie nach was sucht. Das findet man immer noch im Buchungsjournal. Mhm. Genau. Und das war ja früher wirklich ein großes Buch. So Dinner 1 Querformat würde ich jetzt mal tippen. Und da waren Zeilen drin und dann hat man handschriftlich reingeschrieben, welche Rechnungen man gestellt hat und bekommen hat und so weiter. Und damit ist man dann geprüft worden im Prinzip. Damit ist man zum Steuerberater. Und irgendwie habe ich den Faden verloren gerade. Worauf wollte ich mit diesem Buchungsjournal raus?
Auf diesem Bier.
Der Bierdeckel, genau. Dankeschön. Also das war ja damals schon nicht möglich. Wie soll das denn funktionieren? Und man hat es ja nicht besser gemacht mit dieser ganzen, in Anführungszeichen, Digitalisierung, die man gemacht hat. Also dieses ganze Elster einführen und sowas, das war ja ein Graus
ohne Ende. Scheißprozess zu einem scheiß digitalen Prozess gemacht.
Genau, man hat es ja einfach übernommen.
Ja.
Na, so gefühlt, von außen betrachtet, hat man es einfach übernommen.
Noch nie hat irgendeiner gesagt, Mensch, das ist geil mit diesem Elster. Das ist geil.
Naja, es gehen jetzt immer mehr auf die Elster-Formulare, habe ich jetzt letztens gelesen, weil Elster jetzt anscheinend besser sein soll oder gut sein soll. Und gerade so Einkommensteuererklärungen und sowas scheinen jetzt wohl mehr über Elster zu laufen. Mhm. Und ich glaube schon, dass die da hinten dran sind. Also, um mal kurz so ein bisschen Background zu erzählen. Mein Papa war Finanzbeamter. Mhm. Und ich habe da auch meine Ferienjobs und so gemacht. Ich habe mit denen Handball gespielt und sowas. Also von dem her hatte ich schon immer so ein bisschen Einblick. Und die waren ja alle nicht zufrieden damit.
Ein guter Freund von mir ist beim Finanzamt. Ja. Der, witzigerweise, der hat ein bisschen deinen Weg eingeschlagen. Der war Soldat, der war Berufssoldat, der war in Afghanistan und alles. Krass. Und dann hat er irgendwann, der hat mittlerweile 2 Kids, und dann hat er gesagt, ja, also ich brauche jetzt nicht mehr, es wird jetzt nicht ruhiger gerade in der Weltlage, ich mache jetzt was anderes. Dann hat er umgeschult, das ist Finanzbeamter. Stress hat er gar keinen, aber es passiert, glaube ich, genau das, und das will ich überhaupt gar nicht sagen. Ich glaube, da arbeiten sehr ambitionierte Leute auch.
Ja.
Aber die verzweifeln am System, und da passieren genau 2 Dinge. Und der Sprung aus dem Beamtentum raus ist ja schon ein sehr großer, das muss man auch sagen.
Absolut.
Den machen sie halt meistens nicht. Nur, das macht ja die Welt auch nicht besser. Das sind lauter Leute, die unglücklich sind, weil sie eben nichts bewegen können, wie du damals in der Klinik oder im Konzern. Die dann halt irgendwann sagen, na, dann suche ich mir halt ein Hobby, weil der Beruf ist es jetzt nicht mehr.
Ja, aber genau, das sollte doch so sein. Aber auch da sind die Krusten zu hart.
Ja.
Ne? Also das baut ja aufeinander auf. Das ist ja so, ich will jetzt nicht sagen ein Teufelskreis, aber du erkennst schon einen großen Zusammenhang.
Das ist ein Teufelskreis.
Ne? Dass das ganze Thema einfach nicht aufzubrechen ist.
Ja.
Und dann hast du so ein paar junge Wilde, die wollen verändern, und dann machen die das irgendwie, wenn sie durchhalten, 3 Jahre, und dann merken sie, okay, also.
Weißt du, was ich für ein Gefühl habe, die letzten, ja, nicht mal Jahre, sondern Monate eher. Ich habe trotzdem das Gefühl, dass sich was verändert. Ja. Dahingehend, also ich höre jetzt zum Beispiel immer wieder so unterschwellig, ich spreche mit sehr vielen Steuerberatern auch zu diesem Thema, wie sie das sehen, und ich merke jetzt immer mehr so ersetzende Scannen, hat es immer geheißen, also das brauchst du eine Verfahrensdokumentation, dass du quasi die Belege wegschmeißen kannst, und immer mehr kommt das Gefühl auf, wir machen gerade auch eine Kampagne, Edison ist jetzt bei uns,
Ah, cool.
Ja, und wir machen
auch ein geiles Tool.
Ja, absolut geil. Ja. Auch weltweit sehr, sehr gut im Einsatz. Nur in Deutschland halt durch diese Datev-Geschichte 2%, glaube ich, Marktanteil. Aber weltweit dreht sich dann genau um.
Ja.
Und immer mehr höre ich so, ja, also die Belege würde ich jetzt ab 2026 gar nicht mehr aufheben, diese Originalbelege, weil es war seit 5 Jahren keiner mehr da. Also der Prüfer, der kommt, der ist todesglücklich, wenn er Dativ-Unternehmen online sieht, weil der hat natürlich auch keinen Bock, dieses Buch von deinem Opa zu lesen.
Ah nein,
lesen,
natürlich nicht.
Und vielleicht stellt sich der Prozess jetzt auch dahingehend um, dass sich's einfach einbürgert.
Ich hoffe.
Ja.
Also ich meine, die leben ja auch damit, dass man sich mit einer Apple-ID, mit einem Google-Konto, egal wo, einloggen kann, dass sie mit der Uhr bezahlen und sonst irgendwas. Und dann müssen sie einen automatisierten Prozess, in Anführungszeichen, nachprüfen, weil er irgendwie nicht richtig funktioniert.
Ja.
Das kann es ja nicht sein.
Nee. Und vielleicht ist das die einzige Chance auch, weil wenn man es vorne über die harte Kruste nicht schafft, vielleicht geht es nur über die Menschen, die dann am Schluss, wie immer, die am Schluss dann wieder da sitzen und sagen, naja, aber es passiert sowieso nicht so.
Ja, Menschen und Systeme. Also ich finde die Umstellung auf die E-Rechnung ja auch super. Ja, also das ist ja schon mal ein Türöffner, um überhaupt so digitale Prozesse zuzulassen und zu sagen, ich prüfe nur noch Auffälligkeiten. Jetzt kannst du Auffälligkeiten, das ist ja so der Controllers Liebling, über eine KI rausbringen oder so irgendwie. Ne? Über verschiedene Algorithmen, über Standards, whatever. Ne? Und dann guckst du dir nur noch die Auffälligkeiten an. Dann werden die 20 Schreibtische mit 20 Bildschirmen wird nicht mehr geprüft.
Ja.
Das fällt dann durch, das ist einfach grün.
Also bin ich 100% dabei. Die E-Rechnung ist wie jedes EU-Gesetz meist längst überfällig, weil es dann so viele Jahre dauert, bis es in den Einsatz kommt. Ich verstehe die Übergangsfristen nicht. Also wer es jetzt heute im Jahr 2025 nicht schafft, es einfach in 12 Monaten umzustellen, da finde ich auch immer GOBD sehr witzig. Grundlagen der ordentlichen Buchführung. Wir stellen jetzt zum Beispiel gerade bei uns auf SEPA um.
Ja.
Und jetzt haben ganz viele Kunden, dann, da merkst du das mal, auch ganz große, haben da ein Problem damit. Und das ist ja ganz, ganz spannend. Also ganz spannend. Weil ich frage mich dann, warum?
Ja, genau.
So, ist es Vertrauensthema Nummer 1? Kann es nicht sein, weil wir machen nur Basislastschrift. Ich kann die 8 Wochen zurückgeben. Ich sag dir eins, die haben ihre Buchhaltung so wenig unter Kontrolle, dass die selber einen Kontrollverlust haben. Und wenn ich eine Rechnung kriege, ja, das kann ja nicht, dann ist ja immer ganz weit weg von Grundlagen ordentlicher Buchführung. Weil wenn ich, also es ist ja relativ einfach, ich habe eine Ausgabe und ich brauche einen Beleg dazu. So, und wenn ich das schon nicht im Griff habe, dann habe ich ein Riesenthema. Und das sind wirklich große, große Kunden. Also wir haben ganz, ganz kleine Kunden, die da gar kein Problem damit haben. Die sagen, super, SEPA, perfekt, muss ich nicht mehr überweisen, macht meine Buchhaltung auch einfacher und so. Und also allein daran merkst du ja schon, was ist da los? Jetzt habe ich ja diesen Umbau hier gemacht und da merkst du das auch bei den Handwerkern, die sind so weit weg von X-Rechnung und E-Rechnung.
Extrem.
Krass. Und dann fragst du dich doch, aber das muss doch jetzt mal passieren. Also wir sind jetzt im Jahr 2026 bald, das muss doch jetzt jeder hinkriegen. Jetzt ist es, vom Grundsatz bin ich voll bei dir, finde ich super geil, dass wir einen Standard haben. Haben wir ja schon wieder nicht, gibt ja auch verschiedene E-Rechnungs.
Zwei.
Ja, aber frage ich mich schon, why, warum? So, und jetzt ist ja die große Frage, und das ist das, was ich vor der E-Rechnung gesehen hätte oder mit der E-Rechnung zusammen. Und da kommen wir zum nächsten Steuerproblem. Es sind immer die großen drei bei uns in der Branche. Google, Meta, viele bei Amazon AWS zum Beispiel. Ja. Für den drei gehört ja auch das Internet, muss man auch ehrlicherweise sagen. Ne? Ja. Gestern neue Zahlen gesehen, 63% vom Internet gehört genau diesen drei.
Krass.
Und jetzt kriegt man die ja schon mal nicht dazu, dass die einem eine ordentliche Rechnung schicken.
Nein.
Also du kriegst Meta nicht dazu, dass sie dir die Belege im Anhang schicken. Und jetzt, da geht's doch jetzt eigentlich los. Und da müsste man meines Erachtens ansetzen. Man kriegt die auch nicht dazu, dass sie in Deutschland Steuern bezahlen. Also brauchen wir auch nicht träumen davon, dass die uns die Rechnungen schicken. Aber es ist trotzdem ein Wahnsinn, weil das wäre für mich das erste Gesetz gewesen. Egal, wo du auf diesem Planeten bist, wenn du eine fucking Rechnung nach Deutschland schickst, dann muss die nach folgendem Prinzip laufen. Und das wäre für mich im allereinfachsten Schritt erstmal gewesen, Anhang, E-Mail, Rechnung,
ja, natürlich.
PDF, Sache erledigt. So.
Klar, also das ist ja das, was wir am Ende des Tages alle nutzen. Und was wir dann daraus machen, ist ja unser Bier. Ob wir das über irgendein Tool dann automatisieren oder irgendein Flow oder whatever, ist ja völlig egal. Aber die E-Mail mit Rechnung muss ja da sein. Das muss ja zwangsläufig irgendwann vollumfänglich die Papierrechnung ablösen. Und da habe ich ja auch einen Brief bekommen, den irgendwer aufgemacht hat und abgelegt hat.
Es ist eigentlich, wenn man auf früher zurückdenkt, Meta macht es vor allem, ist es so wie Briefzeitalter. Meta sagt eigentlich, wir haben den Brief für dich, aber du musst nach Irland kommen und dir den selber abholen.
Genau.
Das machen die mit
ja,
uns.
Ja.
Ey, genau. So
und dann sagen sie auch noch, ja, du hast ja jetzt gerade angefangen mit Werbung. Wir stellen dir jetzt alle 2 Euro eine Rechnung.
Natürlich.
Ja,
wir machen jetzt erstmal 40 Belege am Tag.
Genau.
Das könnte ja sein, dass du dir die 4 Euro nicht leisten kannst von einer Dienstleistung, die uns keinen Cent kostet.
Ja.
Das ist ja der Obergang ja. im Ganzen, die uns keinen Cent kostet.
Ja. Also ich verzweifle da auch immer regelmäßig dran, weil ich habe ja zum Glück auch diesen Einblick über den E-Commerce-Store. Ne? Also
Ja. Das
ist ja, ohne den wüsste ich ja vieles gar nicht. Und ich verzweifle da dran. Ich verstehe es nicht.
Also, ich verstehe es schon. Es ist relativ einfach. Es ist ein Serverkosten sparen. Also am Ende des Tages so viele Rechnungen, wie die am Tag produzieren, auch aus ihrem scheiß Prozess raus, sparen die sich natürlich auch im E-Mail-Verkehr, im Rausschicken. Die machen ihre Arbeit zu deiner. Das ist das Problem.
Ja, stimmt.
Weil es ihnen scheißegal ist. Das interessiert
sie nicht. Belangt werden.
Nein, das interessiert sie nicht.
So, die sind vogelfrei.
Ja.
Komplett.
Ja.
Und also eine Rechnung nach deutschem Recht sollte ja nicht so schwer sein. Na, und vor allem nicht der Prozess, denn zu unserem Prozess
passt. Die muss ja noch nicht mal, das kann eine US-Rechnung sein. Also wir haben ja
von mir aus auch
US-Rechnungen, aber sie müssen halt ankommen irgendwie.
Ja. Aber da gibt's auch irgendwie keine ordentliche Lösung.
Und das ist das, wo ich immer so sage, da müsste man mal ansetzen.
Ja.
Das müsste ein EU-Gesetz sein. So, das muss ein weltweites Gesetz sein. So, die Welt ist global, wir machen alle Business miteinander, jeder hat ein anderes Steuersystem, brauchen wir nicht drüber diskutieren, werden wir auch nicht vereinheitlichen, alles cool. Aber wir müssen uns doch jetzt mal irgendwie drauf einigen, wie wir das machen.
Das wäre wunderbar.
Das würde so einen Sprung überall im Bruttosozialprodukt machen. Du musst mal überlegen, wie viele Leute am Tag bei Meta sich einloggen. Du findest es ja auch nicht. Es ist ja auch nicht so, dass du Lesezeichen ablegst und du klickst da drauf und dann sind da die Belege. Du findest es ja einfach auch nicht.
Ich war auf der Comic-Con in Stuttgart und habe gemerkt, verdammt, es ist Black Friday und wir haben keine Meta-Kampagne geschaltet. So, war eine Kommunikationsthematik mit unserer Agentur. Doof gelaufen. Also ich abends auf dem Hotelzimmer, am Handy, versucht noch schnell eine Kampagne zurechtzustrecken. So, kein Handyempfang, das ist auch mal wieder typisch Deutschland. Das WLAN im Hotel super langsam, das hat nicht mal den Werbemanager geladen. Also bin ich irgendwo hin, an die frische Luft, im Dezember ist das wunderbar, und habe dann das Ding hochgeschoben. Dann habe ich am Abendessen festgestellt, verdammt, ich war im falschen Werbekonto. Jetzt kannst du die Kampagne auch nicht von links nach rechts kopieren, geht ja nicht. Ne? Also musst du sie komplett neu aufsetzen.
Ah, gibt übrigens ein, also ich weiß gar nicht, was bei Meta ist oder bei TikTok. Ist auf jeden Fall, es gibt einen Export-Button und es gibt auch einen Import-Button, aber das macht einfach nichts. Das ist eine Useless-Maschine. Das macht einfach nichts. Ich weiß nicht, was ihr da gemacht habt. Da kriegst du schon die schöne CSV und so. Da stehen auch Sachen drin, die du dir anschaust, wo du dir so denkst, ja, das könnte funktionieren. Funktioniert nicht.
Aber auf die Idee kommst du in dem Moment, also ich kam da nicht drauf. Ich bin ja auch da absolut nicht vom Fach. Das ist auch echt eine Welt, wo ich total lost drin bin, dieses ganze Social Media und Werbung.
Aber jetzt sind wir auf der Comic-Con und jetzt sind wir ja schon beim Leuchtschwert.
Ja.
Irgendwann, was, verstehe ich, also hol uns mal ab, verstehe ich ja eh nicht. Also wo kommt es alles her, Leuchtschwert? So, sind wir da in der Ecke Cosplay?
Nee.
Sind wir in der Ecke Star Wars und so weiter?
Ja.
Da wird es jetzt ganz schwer für mich, weil ob du das glaubst oder nicht, ich habe noch nie nichts von Star Wars gesehen, nichts von Star Trek gesehen. Also es ist wie so eine Vermeidungsstrategie. Ich habe noch nie in meinem Leben einen Harry Potter gesehen, kein Herr der Ringe.
Dein Leben reicht dir.
Da geht's ja so ab, das gibt's ja gar nicht. Aber habe ich noch nie gesehen, diese großen Kisten. Brauchen wir jetzt nicht den Unterschied zwischen Star Wars und Star Trek erklären. Ne? Habe auch noch nie Nutella gegessen, finde ich auch zum
Beispiel. Okay, krass.
Nee, also nichts interessiert mich weniger wie Nutella. Muss ich wirklich sagen. Interessiert mich einfach nicht. Kann sein, dass ich mal so einen Schokocroissant hatte, wo halt jemand Nutella
hat. Ja, gut.
Das habe ich noch nie in meinem Leben Nutella gegessen.
Aber gar keine Nuss-Nougat-Creme?
Nein.
Okay, krass.
Nein.
Cool.
So.
Also irgendwie.
Star Wars, Star Trek. Ist es in einer der beiden oder gibt es das in beiden so?
Nee, gibt es nur in Star Wars.
Star Wars.
Ja.
Und jetzt sind es Jedi-Ritter, oder?
Auch.
Ja, und die haben Lichtschwerter.
Genau.
Und jetzt ist man Star Wars-Fan und irgendwann denkt man sich so, das ist schon eins der coolsten Sachen natürlich, diese Lichtschwerter.
Ja, klar. Also es ist die edelste und geilste Waffe der Galaxis. Führt keinen Weg dran vorbei.
Und Star Wars-Fan von früher bist du noch?
Ich bin ja gar kein richtiger Star Wars-Fan. Also ich finde die Filme cool. Ich mag die Geschichten dahinter. Ich mag die Charaktere und ich habe mittlerweile auch alles gesehen. Aber eher so bedingt an Hobby und Beruf. Tatsächlich ist das Ganze losgegangen, weil ich bin ja Vollzeit-Nerd, ne? Gamer und Comics und also nicht jetzt irgendwie eine Genre oder so, sondern ich lebe gerne in Fantasiewelten und mag das einfach. Und dann kommt man irgendwann auf die Idee, mal zu googeln, Lichtschwert-Workshop. Und dann geht man ja davon ab.
Warte. Wie kommt man auf die Idee, auf Lichtschwert-Workshop?
Naja, also
Was ist denn ein Lichtschwert-Workshop
überhaupt? Da lernst du damit umzugehen. Da lernst du, wie du mit dem Lichtschwert kämpfst. So, und das habe ich irgendwann mal gesehen. Vor x Jahren habe ich das mal gesehen, dass es das in den USA gibt. Und dann dachte ich, ja, also alles, was es in den USA gibt und cool ist, das kommt irgendwann auch nach Europa. Und wie kann denn bitteschön Lichtschwert nicht cool sein? Also muss es ja da sein. Bin dann schon davon ausgegangen, ich fahre nach Berlin oder sowas. Und dann kam da Lichtschwert-Workshop Karlsruhe. Und ich so, hä? Das ist wie? Und dann habe ich das Ticket gebucht. Und habe gedacht, das ist voll die Nerd-Veranstaltung. Ich war vormittags mit den Kindern noch in so einem Streichelzoo und bin dann mit Jeans und T-Shirt dahin gegangen im Mai. Und dann war ich danach total dehydriert. Ich war total am Ende. Es war Sport. Ne? Und warum war das Sport? Weil da der Tim steht, einer der Filipino-Fighting-Gurus schlechthin. Also hier mit zwei Stöcken und Nahkampf und so und auch Nahkampfausbilder zur Bundeswehr und Polizei und Sondereinsatz, also echt ein Tier, aber ein wunderbarer Mensch. Und der Markus, der das ganze Choreografie-Thema Lichtschwert mit reingebracht hat, der war zu dem Zeitpunkt auf dem letzten Formel-1-Rennen in Hockenheim damals und habe ich da noch nicht gar nicht kennengelernt. Aber das Ding hat mich so angefixt. Und es war sonntags und montags war Training und dann war ich dann natürlich da. Und da mein Dad und ich früher gerne mit diesen, kennst du diese Holzkatana? Das sind so Trainingskatana, mit denen sind wir im Garten rum und haben gemacht und getan. Und Kampfsport war schon immer so ein bisschen Teil des Lebens, nie professionell, aber es hat schon immer Spaß gemacht. Und da waren alle Welten zusammen. Also Lichtschwerter sind cool, Schwertkampf ist cool und Kampfsport ist auch cool. Und Bewegung sowieso. Also war das mein neues Hobby. Und dann war ich da auch relativ...
Aber wie kämpft man mit dem Lichtschwert? Also
naja, du musst dir vorstellen, das ist so ein bisschen, also sehr akrobatisch. Also so dieses klassische Schwertkämpfen. Kannst voll draufhauen.
Ah.
Kannst voll durchziehen. Hm. Ja, also das, was du so als Spielzeug kaufst, das geht ja relativ schnell kaputt. Aber die kannst du ja voll durchziehen. Das ist voll
kontrolliert. Und das ist, also ist es ein Metallgriff?
Ja, oder? Das ist ein Alugriff.
Das vorne ist Plastik.
Plastik. Polycarbonat. Mhm. Ja, und das ist quasi so die krasseste Plastikverbindung, die es wohl gibt. Und dann auch noch rund. Das ist physikalisch bedingt schon mal ganz gut. Mhm. Und das Ding bricht halt einfach in den seltensten Fällen. Mhm. Ja, und dann macht es coole Sounds und Licht. Und
das
dann
macht
es
auch
ja. Also es ist einfach eine geile Geschichte.
Aber es gibt ja irgendwo auf der Welt, gibt es ja jemanden, der stellt Lichtschwerter her. Mehrere wahrscheinlich, viele.
Ja. Meistens in China. Mhm. Also es gibt eigentlich nur zwei große Hersteller so für den Mainstream-Market, sage ich jetzt mal. Die sitzen beide quasi nebeneinander in Wuhan.
So. Wo eh alles
herkommt. Genau.
Ja.
Ne? Da sitzen sie alle. Und 6 Jahre nach diesem Punkt, den ich gerade beschrieben habe, war ich dann auch Kunde bei denen. Genau. Also dieser Markus, den ich gesagt habe, der macht es schon seit über 15 Jahren, ist einer der 5 besten Lichtschwertbauer der Welt. Da gibt es wirklich so eine Community und die machen halt High-End-Stuff. Ne? Das ist wie wenn du dir jetzt, keine Ahnung, du holst dir irgendwie jetzt ohne Markenwerbung zu machen eine JBL-Anlage und eine Harman Kardon. So, diese beiden Welten. Ne? Und er ist halt in der High-End-Geschichte unterwegs und da haben wir dann gesagt, hey, komm, so Samstagabends bei Bier und Pizza. Da hat er gemeint, hey, ich habe aus China ein Package gekriegt, wollen wir es mal aufmachen? Das ist Proben drin, ne? So Ware drin. Und dann haben wir uns die angeguckt und haben gesagt, das ist eigentlich ein geiler Scheiß. Eigentlich kannst du das, was du da für die Trainings und die Enthusiasten und sowas machst, kannst du das eigentlich voll Mainstream machen. Mhm. Und dann haben wir an dem Abend beschlossen, mach mal Saberland auf, gründ mal eine GmbH.
Er ist da mit dabei?
Er war da mit. Also er ist noch dabei, er steigt gerade aus, weil das Ding ist dann doch, das war ja so nie geplant. Ne? Das war ja so geplant, ey, wir sind eh auf Conventions, die Leute fragen eh nach, dann kannst du die Dinge auch anbieten. Wenn wir da irgendwann mal 50.000 Euro Jahresumsatz machen, dann haben wir es geschafft.
Was für Conventions?
Oh, das ist ganz unterschiedlich. Also es gibt klassische Star Wars Conventions, ne? Manche jährlich, manche alle 3 Jahre. Da kommt dann so die Community zusammen. Dann gibt es Sci-Fi-Wochenenden, wo so alles kommt, was so Science-Fiction anbetrifft und auch so Nerd-Stuff. Und dann gibt es Comic-Cons und sowas und Manga-Conventions und so. Und da sind wir eigentlich... Dieses Jahr waren wir, glaube ich, auf 9 unterwegs. Nächstes Jahr sind aktuell geplant 4. Wir werden uns wieder auf die größeren beschränken. Und da sind dann so Sachen dabei wie eine Fantasy Basel, das ist Europas größte Comic-Con mit knapp 80.000 BesucherInnen. Da war dann auch mal eine Gamescom zwischendrin dabei, aber das ist halt echt hart, da 5 Tage, 10 Stunden Vollgas geben. Das ist halt echt heftig. Und auch so kleine Events wie in der Pfalz, in einem Technikmuseum, ein Wochenende, eine Familienveranstaltung eigentlich. Ne? Genau. Und da sind wir dann unterwegs. Und
mit einem Stand oder?
Ja. Mhm. Immer mit Stand, mit.
Also da geht es ein Business, da geht es jetzt nicht mehr um Schwertkampf. Also natürlich geht es auch um Sport und so, aber.
Saberland war schon immer ein Business. War am Anfang nicht so gedacht, aber hatte noch nie wirklich was mit Lichtschwertkampf zu tun. Das andere ist Hobby. Da bin ich auch gar nicht investiert in der Firma. Es macht einfach Spaß oder hat viel Spaß gemacht. Aktuell lasse ich das so ein bisschen schleifen. Und wir vermischen jetzt schon beides so ein bisschen, weil es lustigerweise, bin ja auch interimistisch immer wieder in größeren Unternehmen unterwegs und wenn die dann erfahren, dass ich auch einen Lichtschwertladen habe, dann soll ich immer welche mitbringen und auf einmal entsteht daraus so, oh, das ist ja cool, kann man damit auch so einen Workshop machen für die Mitarbeitenden? Und dann haben wir auch schon Workshops gemacht, wo es ums Lichtschwertkämpfen geht, aber auch Workshops gemacht, wo es um Prozessbildung geht, ne? Weil das ist ja am Ende, das ist ein Tanz, du choreografierst das ja ein, du hast so Grundschläge und Abwehrmechanismen und dann choreografierst du das ein. Und jetzt vermischen wir das ganze Ding halt. Wir haben jetzt auch dieses Jahr unseren ersten Hochzeitsworkshop gehalten. Da hatten wir zwei Hochzeitspaare. Die haben ihren Hochzeitstanz um eine Lichtschwertchoreografie erweitert. Und sowas halt.
Also das ist der pure Beweis und das gefällt mir immer so gut. Das ist der pure Beweis, dass du in deinem Leben alles machen kannst, was Total. Du möchtest. Alles, was alles. Du möchtest.
Alles. Es gibt keine Grenzen.
Und dass es auch reicht. Das ist ja immer das Spannende. Die Leute haben ja immer Angst. Also es ist ja ganz, also das, da bin ich auch überzeugt davon. Wenn du jetzt sagen würdest, Controlling ist vorbei, ich bin der Lichtschwert-Guy Nummer 1 und der Fokus kommt 100% da drauf, dann kann man davon leben. Also
ja.
Es geht immer um Fokus. Bei mir war das ja so in der Zeit, wo ich als DJ unterwegs war und die Agentur aufgebaut habe. Und es richtig abging es erst, als ich gesagt habe, DJ vorbei, nur noch Agentur.
Du musst dich fokussieren. Also ich habe es lange nicht geglaubt. Ich wollte lange wahrhaben, dass es diese Mehrgleisigkeit funktioniert. Keine Chance. Also wenn jetzt jemand zu mir kommt, Gründungsberatung oder sowas, und sagt, ich möchte ein Business neben dem Business aufbauen, sag ich, vergiss es, hör auf damit, bitte. Weil, also mich macht's kaputt.
Ja, also ich bin jetzt in der glücklichen Lage, dass ich so ein Team habe, das sehr gut, also ein perfektes Team habe und das auch sehr gut auch längere Zeiten ohne mich auskommen kann, weil ich jetzt trotzdem jeden Tag da bin, aber ich kann halt neue Projekte dann so machen. Aber da ist genau. Es schon eine, das ist es nicht mehr von, da reden wir nicht von mir, sondern das ist ja ein Unternehmen hier, ne?
Genau, du bist ja nicht mehr operativ so hart investiert.
Dann kannst du wieder was machen.
Genau, dann kannst du wieder was machen.
Aber auch da muss man lernen, da muss man sich halt auch ein Team aufbauen. Ja. Also das merke ich jetzt schon auch. Wir haben ja jetzt auch den Fokus hier auf dem Podcast ganz klar gesetzt und gesagt, 2026 ist das Podcast-Jahr. Da hauen wir es voll auf den Putz. Da geht es voll.
Geil.
Und auch da musst du Fokus setzen und dann musst du ein Team aufbauen. Und dann heißt es halt so, okay, nächstes Jahr wollen wir da was reisen, dann brauchen wir jetzt eine Redaktion und dann geht es los und dann geht es los. Und dann ist es auch ganz witzig, weil diese Entscheidung haben wir getroffen vor 3 Wochen. Und jetzt ist das eine komplette Maschinerie. Also es ist komplett am Laufen. Da gehen Mails raus den ganzen Tag, Anfragen, Gästeanfragen, Zusagen und so weiter. Und Absagen natürlich auch, aber es kümmert sich jemand drum. Und
genau.
Und jetzt entsteht schon wieder eine eigene,
Geschichte. Jetzt steht wieder was Eigenes, aber du musst die Mails nicht beantworten. Das ist der entscheidende Punkt. Wenn Leute kommen und sagen, ich habe jetzt vor einem Jahr ein Business gestartet, das läuft ganz okay, ich möchte jetzt aber noch ein weiteres Business starten, weil ich jetzt irgendwie eine Vorliebe für keine Ahnung was entdeckt habe. Dann ist das, der falsche Ansatz, weil du wirst beide nicht zum Fliegen bringen.
Ja.
Ne? Die eine zieht die andere Geschichte immer runter, weil du gar keinen Fokus setzen kannst, weil du nur am Feuerlöschen bist.
Und weißt du, was ich dir auch sage? Das ist immer so ein bisschen, also das ist immer ein ganz gut gemeinter Rat von mir, aber der kommt immer am Anfang nicht so gut an. Das mache ich immer im Inner Circle. Manchmal sage ich dann so, also ich wünsche dir jetzt wirklich, dass du den großen Hauptkunden auch noch verlierst, dass du mir aus der Komfort kommst. Und das ist auch das mit diesem Fokus. Also oft geht es den Leuten zu gut, es ist bequem und wenn man dann muss, und das war bei mir so, ich musste dann, also ich habe sehr gutes Geld mit diesem Auflegen verdient und die Agentur war halt so, da kam viel Geld rein und dann war ich echt so an dem Punkt, wo ich so gesagt habe, fuck, jetzt ist das weg mit dem Auflegen, was auch gesundheitlich nicht mehr ging dann, also es war jetzt nicht selbstbestimmt, zum Glück ging es nicht mehr. wie soll ich denn jetzt diese Kohle da damit verdienen? Ey, das war so einfach. Aber erst ab dem Moment, wo der volle Fokus da drauf war, wo ich musste, wo man sich hinsetzen musste und so. Und das ist auch generell was ich immer wieder feststelle. Ich habe noch nicht in 20 Jahren, habe ich jetzt wirklich tausende Unternehmen kennenlernen dürfen, nicht einen einzigen Laden gesehen, die ihren ganzen Scheiß beisammen haben und der Laden hat dann nicht funktioniert. Das gibt's nicht.
Nee.
Wenn du reingehst und die sagen, ja, uns fehlt der Umsatz, uns fehlen Mitarbeiter, uns fehlen was weiß ich was, dann findest du sofort die Schwachstellen in diesem Unternehmen. Sofort.
Absolut.
Es gibt niemanden, der den Job richtig ballert und der keine Kunden hat. Gibt's nicht.
Nein, gibt's nicht.
Ja.
Gibt's nicht. Es gibt auch niemanden, der seine Finanzen einigermaßen versteht, und da meine ich wirklich versteht, der überschuldet ist. Gibt es nicht.
Korrekt, korrekt.
Ne? Also das ist ja auch das, was du auch immer wieder sagst. Wer maximal in die Sichtbarkeit geht, kann gar nicht erfolglos sein.
Nein. Das und schau mal, nicht. Du musst ja, deswegen finde ich natürlich finde ich das Thema mit den Leuchtschwertern eh interessanter als die Buchhaltung, aber das ist genau das, was ich immer wieder sage. Wie viele Leute, also das ist wirklich so, ey, wir waren jetzt am Samstag bei Karaoke. Das ist Benny, der ist, du musst dir echt reinziehen, ich muss den auch fragen, ob der in den Podcast kommt. Der ist hauptberuflich Ukulele-Lehrer.
Ach was.
Das kannst du nicht glauben, wenn du das erst.
Nur Ukulele.
Der ist hauptberuflich Ukulele-Lehrer. Geil, das kann nicht sein. Also im Sommer heißt, hast du Lust, dass wir auf die Karaoke gehen, fragt meine Freundin. Dann sage ich, was ist das? Ja, das ist eine Karaoke-Veranstaltung mit Ukulele. Dann denken wir schon so, das kann alles nicht wahr sein. Unternehmen, also die meisten haben eine Ukulele, kannst du dir aber auch ausleihen und dann geht man da hin und spielt man zusammen Ukulele. Nein, ich dachte, das ist so abgefahren, das muss ich mir anschauen.
Zu der Musik, anstatt zu singen, Ukulele spielen.
Man singt schon auch.
Okay. Okay.
Also. Ja, super. Boah, da bin ich ja froh, dass ich noch Tickets bekommen habe. Es kann ja nicht so schwer sein, dafür Tickets zu bekommen. Kommen da hin, hier Restaurant in der Innenstadt, Innenhof, Zeughaus, Innenhof. 400 Leute.
Ich wollte gerade sagen, der ist ja auch nicht klein.
Ey, Alarm. Also Alarm. Alle, jeder kennt jeden. Es war eine richtige Bewegung. Und dann bin ich da ein bisschen eingestiegen und habe jetzt eingeschaut. Und jetzt machen wir Samstag wieder Weihnachtsedition. Brechtbühne, Staatstheater Augsburg, 400 Leute, komplett ausverkauft, 3 Shows hintereinander. Der Dude macht 8 Konzerte im Jahr und das ist wieder so, das zeigt doch, und das finde ich ganz, ganz spannend und elementar, weil dieses Hauptproblem hatte ich im Kopf. Agentur Zwetschge, das muss die größte Agentur der Welt werden und die Weltherrschaft, ich sage ja immer auch genau aus Nostalgie und aus Witz auch immer, nur ich will ja auch die Weltherrschaft.
Ja.
Es ist so ein Quatsch, wenn du die 4 und der hat die 400 Leute oder vielleicht sind es 800 Leute, der macht 18 Veranstaltungen im Jahr, die sind immer ausverkauft. Und der hat irgendwann beschlossen, ich finde Ukulele geil und ich werde, das finde ich geil, das spiele ich und jetzt mache ich eine Schule, der hat auch eine Ukulele-Schule, also du kannst einfach hingehen quasi und das lernen, dann macht der online, sowas wie ich, also hat so ein Circle auch, wo er das macht und er hat diese Veranstaltung, macht 8-mal im Jahr. Aber jetzt muss man sich mal eins vorstellen und das ist ja immer das, wozu ich rate. Du glaubst doch selber nicht, dass der an einem Tag im Jahr das Gefühl hat, dass der arbeitet. Der macht immer das, worauf der Bock hat. Und das ist auch immer das, was ich sage. Ich habe in den letzten 19 Jahren nicht das Gefühl gehabt, arbeiten zu müssen. Und wenn die Leute auch zu mir sagen, machst du Weihnachten Urlaub, sage ich immer, und das klingt immer wie so eine Floskel, aber ich sage immer, wer Urlaub braucht, der hat den falschen Job.
Ist so. Ist so. Also ich, dieses, was ich vorhin gesagt habe, mich macht's kaputt, ist ja auch so ein, du investierst schon sehr, sehr viel. Ne, Zeit und Muße und sonst irgendwas. Aber ich könnte nicht ohne beides leben. Es würde nicht funktionieren.
Es funktioniert auch nicht ohne diesen Zeitinvest. Das ist die nächste Weisheit. Wenn du nicht 100% Energie reinsteckst, dann wird es nicht funktionieren.
Nee.
Das ist einfach so.
Nee,
das ist ja der Fokus auch.
Genau, du brauchst den Fokus, du brauchst den Invest. Ne? Das ist ja nicht immer Geld. Manchmal hast du kein Geld, aber dann geht es über Zeit. Ne? Du hast entweder.
Es ist ja immer das Gleiche. Also entweder kaufst du es oder du kaufst es mit Zeit.
Genau.
Aber auch das kann ich auch sagen. Ne? Da steht es ja. Sony FX3, haben sie mich alle ausgelacht. Jetzt macht er TikTok, jetzt kauft er sich eine FX3. Und Objektiv und Studio und gibt 25.000 Euro aus. Das war die ganz klare Entscheidung, dass ich es ernst meine.
Ja.
Und wenn die nur fürs Universum ist. Für mich ist sie da
völlig
und
fürs
Universum und dann läuft die Kiste.
Völlig
und das finde ich eben so spannend an diesem Leuchtschwertgeschichte auch. Das ist doch mal wieder der Beweis und das kann man den Leuten nicht oft genug sagen. Und da steckt aber noch was drin. Schau mal, ich lerne so viele Leute kennen, die machen dann was und denken, das ist das Richtige und ihre volle Passion. Und das funktioniert nicht. Und das muss man aber auch.
Aber dann liegt es doch daran.
Ja, ja, man muss es challengen. Ist es wirklich das? Weil ich zum Beispiel, wo ich bei Weltbild meine Ausbildung gemacht habe, hatte nicht das Gefühl, dass ich das gut mache. Weil die mir nicht das Gefühl gegeben haben, dass ich das gut mache. Das war überhaupt gar nicht das, was ich auch machen wollte und so, weißt du? Und ich glaube, man muss das, und das wünsche ich den Leuten immer, man muss das finden, was 100% seine Passion ist, was einen 100% glücklich macht. Und dann muss man da voll drauf gehen.
Absolut.
Und wenn ich jetzt in Deutschland 500 Leute finde, die komplett auf Lichtschwerte ausflippen und die sich jedes Jahr eins kaufen, dann kann ich wahrscheinlich schon davon leben.
Ja, nicht ganz, aber also es gibt ja zum Glück auch ein paar mehr als 100, als 500.
Aber es ist ja, am Ende ist es ja Handel.
Ja, ja.
Ihr bestellt die Dinger, ihr legt sie auf Lager.
Genau.
Verschickt sie.
Verschicken sie. Also Einzelanfertigungen machen wir nicht. Da bauen wir immer mal wieder Netzwerk auf, natürlich, weil es immer mal wieder irgendwelche Menschen gibt, die darauf abfahren und wo ich dann sage, hey, wie viel willst du davon machen? Hast du Bock? Und es gibt natürlich auch Ideen dahin, Dinge zu tun, aber da bin ich dann, um ehrlich zu sein, auch, naja, zu sehr Unternehmer, als es einfach probieren zu wollen, ne? Weil das ist ja auch immer ein Kapitalinvest. ich muss mindestens 100 Stück abnehmen, vorher kriege ich nichts. Und machst du dann 100 Stück, die dir gefallen und vielleicht auch der Community und dann kriegst du sie nicht los, dann hast du totes Kapital da liegen und was könntest du damit nicht alles und so weiter. Also es ist reiner Handel.
Was kostet so ein gutes Lichtschwert?
Wir fangen bei 90 Euro an. Also das ist ja auch der Auftrag. Wir sind ja auch kein Fachhandel für Sammlerstücke, Spielzeug oder sonst irgendwas. Wir sind ein, wie steht's im Gesellschaftsvertrag, ein Sportgerätefachhandel.
Sportgeräte, wollte ich gerade sagen.
So, und wir wollten und wollen immer noch mit Saberland dieses ganze Thema Lichtschwert, Showkampf, Lichtschwert, also alles, was rund um diese Faszination nach draußen bringen. Und dann ist es mein Anspruch auch zu sagen, ey, wenn so ein 14-jähriges Mädel oder ein 14-jähriger Bub ein Lichtschwert haben wollen, dann muss es im Rahmen sein, dass es ein Weihnachts- oder ein Geburtstagsgeschenk sein kann. So. Und deswegen fangen wir da an und wir hören bei einer Null hinten dran wieder auf. Da kriegst du aber zwei für.
Mhm. Also 400-500 kann ich auch ausgeben.
Ja, ja, aber die können nichts anderes. Das ist das Schöne. Hey. Die können alle das Gleiche. Die sehen einfach nur anders aus. Die sind aufwendiger in der Herstellung. Ne? Teilweise geätzt, teilweise viel Einzelzeugs und so. Aber die können alles Gleiche. Deswegen,
super,
also.
Super witzig.
Ich sage auch immer wieder, das ist für mich der absolute Beweis, zu sagen, geht nicht, gibt's nicht. Also, wenn du Bock drauf hast, dann mach's.
100%. Und, schau mal, ich hab das Glück, dass ich ja auch hier jetzt so viele Leute kennenlernen kann in dem Podcast, die ja so krasse Wendungen in ihrem Leben auch machen, so, ne? Schau mal, ich habe gestern zum Beispiel, ich habe gestern einen Podcast gehört mit Dieter Lange und da waren auch ganz spannende Dinge drin. Und da, das finde ich schon auch richtig, richtig spannend. Und das teile ich auch. Er sagt ganz klar, Geld macht nicht glücklich. Geld kann nie glücklich machen. Der holt es dann ewig aus und so weiter. Aber das war auch nochmal was, was mir gestern eingefallen ist, wo ich mir gedacht habe, da muss ich den Kai fragen. Also ich find's ganz spannend, wie Dieter Lange auch die Wörter zerlegt. Mhm. Und der macht einen großen Unterschied zwischen Reichtum und Vermögen.
Ist ja auch ein Unterschied.
Mhm. Ja, erzähl mal, wie würdest du es einordnen?
Boah, wie würde ich das einordnen?
Würdest du sagen, dass du reich bist?
Nein. Also nicht reich an monetären Mitteln. An anderen Dingen ja. Also auch nicht an Gesundheit, aber an Lebensfreude. Da bin ich reich.
Weil das finde ich ganz spannend. Also er sagt, er zerlegt die Wörter immer auch aus dem Deutschen und auch aus dem Lateinischen. Reichtum kommt eigentlich von reich zum Leben. Es reicht zum Leben.
Ja.
Und da würde ich sagen, cool, bin ich sehr reich. Und Vermögen ist dann wirklich Geld. Und das ist auch ganz, ganz spannend, der Ansatz. Er sagt in dem Podcast, ihm wäre es er würde jedem wünschen, einmal ein großes Vermögen zu besitzen, um dann festzustellen, dass es einen nicht glücklicher macht. Und das finde ich schon, das ist richtig. Das ist nur wieder so ein, wie ich es oft nenne, Tine-Wittler-Wand-Tattoo, das man erst versteht, wenn es soweit ist. Da liegt aber ganz, ganz viel drin. Und deswegen habe ich so einen Respekt auch vor den Leuten, die so Wendungen machen im Leben, die dann sagen, und jetzt mache ich das, weil das ist meine Passion. Und jetzt gehe ich auch mal den harten Weg dahin. Und alle, die ich kennenlerne, die das gemacht haben, waren damit sehr erfolgreich. Auch mit diesem Schritt zu sagen, ich gehe jetzt da in die finanzielle Gefahr, weil ich jetzt erstmal nicht den sicheren Hafen da auch verlasse. Oder?
Ja, die setzt sich ja unter Druck. Diese finanzielle Gefahr gibt dir ja Druck, gibt dir Fokus. Das ist wie, wenn du bei der Kamera an dem Rädchen drehst und den Fokus verstellst. Ne?
Und weißt du, was ich dir auch sage, Kai? Was es bei mir verändert hat, war sich Trennen von, womit verdiene ich da Geld? Meine erfolgreichsten Dinge passieren nur, ich denke überhaupt nicht dran, wo ist da das Geld? Ganz oft sagen die Leute, ja, und jetzt mit dem Podcast, wo verdienst du da Geld? Ja, gar nicht.
Ja, nicht.
Aber
Monetarisierungsmöglichkeiten.
Aber ich sag dir eins, der wird ganz viel Geld verdienen
in meinem
Podcast. Aber es geht erstmal nicht darum. Das kommt dann schon.
Ja, es geht ja, und das ist das, was ich ganz oft vermisse da draußen, es geht ja um die Sache. Es geht ja um das, was du erreichen möchtest für dich, für andere. Du bist ja auch nur ein Hebel, vielleicht ein längerer Hebel als die Wald- und Wiesenagentur, aber am Ende des Tages bist du ein Hebel für Menschen und Unternehmen, die nach draußen wollen und ihre Passion verbreiten möchten. Und da geht es doch am Ende des Tages drum.
Ich würde am Schluss sogar sagen, schlussendlich geht es gar nicht drum, etwas zu erreichen. Das ist natürlich was sehr Sozialisiertes bei uns. Man will einen Schulabschluss erreichen, man will das erreichen, man will Dinge erreichen. Weil es folgt ja immer was. Also wenn du was erreicht hast, dann geht es ja weiter.
Ja.
Also ich würde sagen, am glücklichsten ist man, wenn man jeden Tag einfach das machen kann, was einem glücklich macht.
ja.
und nicht den Fokus hat, was muss ich jetzt erreichen, sondern man geht und ich stehe jede früh auf und denke, oh, ich hab so Bock.
Was ein geiles Leben, oder?
Ich hab so Bock. Ja, ja. Und dann dusche ich und denke mir, jetzt fahre ich in die Agentur und dann mache ich geile Sachen so.
Ja.
Und das ist, das kann man nur jedem wünschen so.
Absolut. Und das ist auch unabhängig davon, jetzt nicht ganz, aber die Grundeinstellung ist entscheidend. Ne? Du kannst diesen geilen Tag morgens nach dem Aufstehen auch haben, wenn du jetzt nicht irgendwie ein Vermögen auf der Bank hast oder sowas, sondern wenn du einfach auf dem Weg bist, etwas zu machen, was dich glücklich macht. Und auch wenn du in finanzielle, wenn es bedrohlich wird, wird es halt schwierig. Aber wenn du davon jetzt nicht den 911er kaufen kannst oder was, oder den 3er BMW oder was auch immer.
So komme ich nämlich drauf, also über den GT3 RS, den du erwähnt hast. Weil
der ist ja mit, also wenn du so alt bist wie ich damals, wenn du Azubi bist, ne, du kannst dich auch dran erinnern.
100%. Geil. Und das merke ich aber jetzt heute. Schau mal, jetzt habe ich, das hat sich auch in den letzten Jahren erst getauscht bei mir. Jetzt fahre ich tatsächlich sehr schnelle Autos, sehr schöne Autos. Und es gibt aber einen großen Unterschied. Besitzt sich der Luxus oder besitzt du den Luxus? Das ist ein sehr, sehr großer Unterschied. Und ich werde keinen Meter unglücklicher, würde ich jetzt keinen RS6 fahren aktuell. Keinen Meter. Ja. Das habe ich auch jetzt wieder mit dem Leichenwagen gelernt. Der macht mich so glücklich. Ich würde am liebsten nur Leichenwagen fahren. Dieses Auto ist ja, das ist ja das Gegenteil vom RS6, ne? Alt. Keine gute Heizung. Na, die Heizung ist gar nicht so schlecht.
Und die Anlage ist geil.
Die Anlage ist brutal. Aber die hat natürlich erstmal nichts mit dem Auto zu tun. Nein, aber, und das ist ein ganz elementarer Punkt. Und das glaube ich nämlich, also ich habe mir den Chefarzt oder die Chefärztin vorgestellt, als du das erzählt hast mit dem GT3 RS. Und bei denen ist es so, die besitzt der Luxus. Die besitzt nicht
gar
den
nichts.
Luxus.
Nein, gar nichts. War so ein Bodenständiger oder ist so ein bodenständiger
Mann. Bei der
Mann.
Person, ja. Aber ja. Ich stelle mir das so, weißt du, den Schönheitsdoktor vor, der sagt, ich muss das faken und ich brauche das für mein Ding. Und man braucht gar nichts braucht man.
Nein, also die gibt's sicherlich auch. Die gibt's auch ohne GT3 RS. Also die gibt's ja in allen Schichten und Ebenen und keine Ahnung, wo auf ist.
Aber weißt du, das meine ich eben mit diesem Besitz der Luxus dich.
Ja.
Die Leute... auch ich wollte immer stinkreich sein. Multimillionär.
Muss ja auch geil sein.
Größte Agentur der Welt. Ist aber nicht geil. Also, es ist alles in allem geil. Bin ganz zufrieden, ja. Bin jetzt auch kein Multimillionär. Aber, also das ist nicht geil. Und das finde ich tatsächlich, das ist ein harter Aufschlag und deswegen will ich das auch teilen. Wenn du dann was erreicht hast, was du erreichen willst, dann ist es aber, schau mal, wir haben verschiedene Software-Tools im Einsatz, um zu monitoren, was so erscheint über die Agentur, über mich, sowas wie Google Trends oder wie Google Alert und so. Ja. Aber schon, also coole Software. Da geht es mir vor allem darum, um Bilder und Videos, weil ganz viele Fake-Accounts ja entstehen und so. Was erscheint über mich und was erscheint über die Agentur? Die Software monitort es und schreibt dann auch einmal in der Woche so ein, wie wenn du jetzt bei Gemini reingehst und sagst, wer ist Hannes Twetschke?
Okay.
Schreibt er dir so ein, was er draußen so für ein Bild hat. Und jetzt ist es so, das ist mittlerweile so, wie ich mir das immer gewünscht hätte, was da geschrieben ist. Also da stehen dann so Sachen drin, das war dann auch mit Leichenwagen bei Antenne Bayern, es gab noch einen richtigen Proof
in der KI, mir, ja.
So, ne, da gab es einen richtigen Push. Und dann kam zwei Tage später dieses Pamphlet und dann steht da drin, so Hannes Twetschke, total verrückter Top-Kreativer in Deutschland und Europa, der mit seinem Leichenwagen durch Bayern fährt und dann liest du diese Geschichte und du merkst aber, da war eine Faszination drin oder den Wunsch auch so wahrgenommen zu werden. Und jetzt ist es so und es fühlt sich aber überhaupt nicht so an, wie man es gedacht hat. Und das ist halt richtig spannend. Es fühlt sich gar nicht verrückt an. Gar nicht.
Ja, warum auch? Es hat sich für dich ja nichts geändert, nur weil die Außenwelt dich so wahrnimmt. Das ist ja immer noch, also alte Stoiker, ne? Du kannst es selbst verändern, aber nicht zum Außen. Ja. Das lernst du ja irgendwann auf dem Weg, wenn dann so materialistische Dinge egaler werden. Dann lernst du das ja, dass du der entscheidende Faktor bist, der sich die Welt um sich herum aufbaut. Ich meine, du hast ja auch eine andere Realität als ich.
Ja, 100%. So, merke ich den ganzen Tag, jeder.
Ja, und je crazier du unterwegs bist, desto größer ist diese Verschiebung. Aber ich glaube auch, wenn du verstehst irgendwann, dass der Weg das Ziel ist, dass das dann schon geiler werden kann.
Das ist es. Das meine ich eben. Ja. Und das ist genau der Kernaussage, der Weg ist das Ziel, weil der Erfolg, der verändert dann erstmal irgendwas oder ein gestecktes Ziel. Kann es ja teilweise auch nicht besser werden oder es wird auf jeden Fall anders. Ja,
warum rennen wir immer auf Ziele los? Warum genießen wir nicht den Weg dahin?
Ja, voll.
Ist doch völlig egal, wo wir hinkommen. Wenn wir den Weg dorthin genießen, dann ist das Ziel doch egal.
Ja. Und ich erinnere mich da auch immer gerne an meine allererste Wohnung. Das war ein richtiges Drecksloch. Also ein richtiges Drecksloch. Das war die schönste Wohnung, habe ich mir am wohlsten gefühlt bisher.
Ja. Die war cozy.
Die war richtig cozy, da hat's auch ausgeschaut. Weißt du, also diese ersten Scheißwohnungen, Schrank von dem, da, hier Flohmarkt, nichts passt zusammen, Aschenbecher ist übergelaufen damals, bis ins geht nicht mehr.
Ja, was war deins?
Ja, und das war die schönste Wohnung und das zeigt einfach. Ich habe jetzt auch eine schöne Wohnung, bin ganz zufrieden, ne? Aber es ist nicht wichtig. Es gibt viel wichtigere Dinge im Leben.
Ja, morgens aus dem Bett zu kommen, ist zum Beispiel so eine Sache, die wichtiger ist. Und da ist völlig egal, wo das Bett steht in dem Moment.
Ja.
Ne? Das Licht anmachen zu dürfen und es kommt auf einmal Licht, ist wichtiger als wo das Licht gerade ist. Ne? Und lauter solche kleinen Dinge, und das haben wir, glaube ich, verlernt oder hatten wir nicht wirklich noch nie. Also soweit ich zurückdenken kann, kann ich mich nicht daran erinnern, dass irgendjemand gefeiert hat, als das Licht funktioniert hat. Das haben wir ja immer nur, diesen Blick haben wir immer nur im Mangel. Wenn das Licht nicht mehr geht, oh, das Licht geht nicht mehr. Wenn der Boiler kaputt ist, kommt nur kaltes Wasser. Ne? Immer aus dem Mangel.
Kannst du davon versingen.
Genau.
Wenn du krank bist, dann wirst du gesund werden.
Genau.
Wenn du gesund bist, denkst du nicht dran.
Aber warum feiern wir das nicht, wenn der Mangel nicht da ist?
Also ich feiere das schon. Ja, aber ich mache es ganz bewusst.
Ja.
Und ich habe mal ein Jahr lang jeden Abend, ich bin jetzt nicht so ein Notizbuchtyp und so, weißt du selber. Also ich bin papierlos. Aber ich bin jeden Abend ein Jahr lang ins Bett gegangen und habe mir überlegt, was war heute Glück?
Ja.
Und das mache ich leider nicht mehr, das fange ich wieder an. Das mache ich 2026 wieder. Und das ist ganz, ganz abgefahren, weil auch an einem, die haben wir alle, absolut beschissenen Scheißtag, findest du Glück in diesem Tag. Und das ganz bewusst dir mal zu überlegen, was war für mich heute Glück? Und dann merkt man ganz, ganz schnell auch, dass es nicht die materiellen Dinge sind. Auch.
Ne? Also ich fand es geil, irgendwo hinzugehen und einfach zu kaufen.
So, darf ja sein. Ist ja wunderbar. Ja, und das ist eine geile Aufgabe, die setze ich mir jetzt selber für 2026
abends
ans Bett. Ja, kann man jetzt schon mal anfangen. So, und also, sich hinzulegen und zu sagen, was war heute Glück?
Kann man ja heute
Abend. Da zählt heute garantiert das Gespräch mit dir auch dazu.
Das ist schön, das kann ich nur zurückgeben.
Kai, du hast gerade einen Seitensatz gesagt, Gesundheit ist es nicht.
Nee.
Gerade, da schwirrt was rum, da müssen wir nicht drauf eingehen. Aber was ist da für ein Learning drin? Also kannst du das mitnehmen? Oder auch nach so einer Depression zum Beispiel oder so einer depressiven Phase, wenn das dann wieder besser wird, dann hat man ja was erlebt.
Ja.
Bleibt das in der Erinnerung? Weil das ist ja genau das Problem oft, wie du schon sagst, dann wenn es wieder gut ist, dann ist es so raus. Aber ich habe jetzt bei dir irgendwie das Gefühl, dass dann schon ein Erinnern auch stattfindet.
Oh, ein Erinnern weiß ich nicht, aber es hat sich natürlich etwas nachhaltig verändert. Also ich erinnere mich jetzt nicht unbedingt an die Zeit zurück, aber die Dinge, die ich dort gelernt habe, die lebe ich heute immer noch. Mhm. Achtsamkeit, Meditation, einen anderen Blickwinkel vielleicht auch. Ne? Eine professionelle Begleitung durchs Leben in manchen Situationen und auch generell. Unterschiedliche Personen, die da interagieren und wirken. Das sind Dinge, die habe ich immer noch und die tun mir gut und die werde ich auch nicht ablegen. Also ich freue mich einmal im Monat mit meiner Coachin, Therapeutin, wie auch immer man sie bezeichnen möchte, mich zu unterhalten für 2 Stunden. Da geht mir das Herz auf. Da freue ich mich auf den Termin.
Empfehlung für alle. Ich habe das auch in vielen TikToks schon gesagt, dass die Männer auch alle kommentieren sollen, die Therapie machen.
Ja.
Ich mache das alle 2 Wochen. Tatsächlich ist für mich Luxus.
Total.
Das sind die 2 Stunden. Deswegen ist auch Podcast zu Luxus. Da haben wir seit einer Stunde 14. Schau mal, die Maschine ist aus. Das Handy, es klingelt nicht. Und ich brauche das tatsächlich, weil die mich auch oft fragt, was hast du denn mitgebracht? Daran habe ich gar nichts, aber um mein Leben zu sortieren. Weil ich bin ja sehr in Wallung.
Ja, du bist ja ein innerlich Getriebener.
Ja.
Ohne total. Das jetzt negativ zu
notieren,
aber ja.
Es ist einfach mal schön, die 2 Wochen, die dann immer vergehen, zu sortieren. Was waren da für Termine? Was hat sich da und so? Und dann gehe ich da raus und dann ist wieder alles ganz geordnet. Und dann können wieder Sensationen draufgepackt werden. Und das empfehle ich allen und jedem und vor allem empfehle ich Leuten, egal ob Männer oder Frauen, darüber zu sprechen, weil da gibt's überhaupt gar nichts. Also da gibt's überhaupt gar keinen, da gibt's gar nichts. Also ganz im Gegenteil, ich würde eher sagen, wer das nicht macht, der tut schlecht an der Gesellschaft, weil es macht uns alle besser, wenn wir aufgeräumt sind. Und das glaube ich tatsächlich auch. Schaut, das war zum Beispiel immer ein Irrglaube von mir. Also ich habe immer gedacht, die wollen mir nichts Gutes, so Therapeuten. So. Und ich habe immer gedacht, es muss alles aufgeräumt sein. Und da habe ich einen ganz spannenden Satz mal gehört, in einem komplett hell beleuchteten Wohnzimmer lebt sich's nicht gut. Und wenn du heute zur Therapie gehst, dann räumst du auch nur da auf, wo du willst. Und das ist immer so das, was man hat das Gefühl, das ist einem jemand gegenüber und die können komplett in dich reinschauen. Nein, die Therapie findet ja nur bei dir statt. Und ich sage euch auch eins, wenn ihr selber da draußen zuhört oder zuschaut und ihr wart noch nie bei einem Therapeuten, ihr stellt euch das alles ganz gänzlich anders vor.
Unbedingt
machen. Da sitzen Leute, die machen nur ihren Job. Das ist für die, wie für dich Konten buchen oder wie für mich Werbeslogans erfinden. Die fragen nur Dinge.
Genau.
Und wo der Scheinwerfer in seinem Wohnzimmer hinstrahlt, das darf man komplett selber entscheiden. Und was ich auch ganz spannend finde, und das finde ich eigentlich das größte Learning, man kann auch so eine Gruselecke in seinem Wohnzimmer oder in seinem Koffer haben, die man gar nicht anfasst, aber es ist unglaublich schön zu sagen, da bin ich nicht gut sortiert, das nehme ich wahr, das gehört zu mir dazu und das ist wunderbar und das gehört so auch dazu. Und dann ist, und das ist das Spannende, die Magie liegt ja darin, sag ich, in seinem Leben, in seine Mitte zu kommen. Und ich glaube, das ist eine ganz gute Klammer um unser Gespräch, weil wenn man in seiner Mitte ist, dann ist eigentlich relativ egal, was im Außen ist, was Luxus ist, was Reichtum, Vermögen ist, was, was alles ist. Dann ist nur noch wichtig, in seiner Mitte zu sein und Gesundheit zu haben und dann ist man reich.
Absolut. Absolut. Kann ich nur so stehen lassen. Also da, also, am Ende ist es, sie stellen Fragen. Das ist das, was Coaching macht. Sie stellen die richtigen Fragen. Und in der vorletzten Sitzung oder vorletzte Termin, den ich hatte mit der Dame, hat die 5 Minuten, bevor der Termin aus war, eine Frage gedroppt. Die hat mich 4 Wochen lang beschäftigt. Sie guckt mich an und meint, Herr Schemenauer, wir haben jetzt viel über Ziele geredet und viel über, wo Sie gerade sind und so weiter. Aber eine Frage möchte ich Ihnen mitgeben. Wie wäre es dann einfach mal mit Sein? Ich dachte mir, ich bin die Tür raus und dachte, Gott, ist die gut. Also da geht es ja in diesem einfachen Satz, in dieser einfachen Frage, wie wär's denn einfach mal mit Sein, geht es ja um so viel. Von was lässt du dich treiben, von dir, von anderen, wie auch immer. Warum muss es immer ein Ziel sein? Warum nicht der Weg?
Einfach sein ist ja ein gesellschaftliches Thema, was ja kaum, ja, wird immer schwieriger wird. Ne? Dopamingetriebenes Social Media, Doomscrolling und so weiter. Und das ist ja auch eine Wahrheit, die kann ich auch immer nur auch teilen und die lebe ich auch. Wenn es ganz wild ist, dann hilft genau nur eins, eine Stunde gar nichts machen.
Ruhe.
Und das ist halt ein ganz großes Problem, das habe ich lange nicht verstanden. Also man denkt immer, wenn es ganz brennt in seinem Leben, in seinem Unternehmen, egal was man gerade hat, dann muss man ja rennen, weil ansonsten kann man den Brand nicht löschen. Und was passiert, wenn man eine Stunde, aber das ist das Problem, man muss eine Stunde ganz sein. Also es darf kein Telefon geben, es darf keine Musik geben, es darf gar nichts geben.
Gar nichts.
Ich bin jetzt auch nicht der in den Wald geht, aber manche machen das dann. Und es gibt kein einziges Problem, das nach einer Stunde absoluter Stille nicht mehr Klarheit hat.
Ja,
ausgelöst ist, das will ich jetzt mal in Frage stellen, aber es wird ganz klar alles.
Ja, genau. Und diese Stunde, die nehmen wir uns zu selten.
Ja.
Also so, wenn ich uns sage, meine ich so die Allgemeinheit. Ne? Es gibt sicherlich Leute, die das tun, aber es gibt sicherlich die Mehrheit, die das nicht macht, die dann Vollgas gibt, wenn sie meinen, okay, die Tür geht jetzt zu. Man hat ja immer diese Angst, ne? Die Tür geht jetzt zu und dann werde ich klaustrophobisch. Die geht aber auch wieder auf.
Das kann man alles auch tatsächlich, also das habe ich mit dem Bau auch gut gelernt. Gell? Also ich bin ja furchtbar ungeduldig, also das bleibe ich auch. Ist okay. Das ist aber bei mir, das ist auch nochmal eine Erkenntnis, das ist bei mir nicht die Gier, sondern es ist der Hunger. Und das ist ganz wichtig, dass man nicht gierig wird. Gier und Neid vernichtet Menschen und vernichtet Businesses. Das habe ich immer wieder gesehen.
Ja.
Und das ist bei mir der Hunger. Nichtsdestotrotz ist es wichtig, sich Zeit für diesen Fokus zu nehmen. Und wenn man es jetzt auch nicht schafft, nur zu sein, sondern vielleicht nur Klarheit reingekriegt, das ist so ein Tipp für den Inner Circle bei mir immer, die sollen sich 2 Stunden in der Woche in ihrem Kalender blockieren, die sind auch nicht verschiebbar. Und ich habe die auch bei mir im Kalender, das sind 2 Stunden. Die haben dieses Jahr geheißen, Content für Zwetschge machen. Habe ich nie gemacht in der Zeit. Aber diese 2 Stunden sind komplett blockiert. Und die werden auch nicht vergeben. Das ist was, wo nur ich an dem arbeite, was für mich jetzt gerade wichtig ist. Auch nicht an Projekte und so weiter, sondern so. Und diese 2 Stunden, die gönne ich mir jede Woche. Und die stehen da fest drin. Und sobald die haben, das ist auch schwer, das ist auch ein Prozess.
Klar.
Mal am Anfang auch mal sagen, ja, aber jetzt, ich muss unbedingt und so. Und das jetzt vor Weihnachten zu machen, funktioniert natürlich auch nicht. Aber sich die fest in den Kalender einzubauen und damit auch aus seinem Kalenderbuchungstool auszublenden, weil damit ist die Zeit weg.
Genau.
Wirkt wahre Wunder. Und das, wenn man sich wirklich nimmt, gerade im Aufbau seines Businesses, ist es unglaublich wertvoll.
Da reichen 2 Stunden auch nicht.
Nee, ne? Aber ich meine, wenn ich denen sage, also, mach 4, dann machen sie nicht.
Nee, du musst ja immer irgendwo eine Einstiegshürde, die muss so tief wie möglich sein.
Ja,
aber gerade dieses Thema Kalenderoptimierung, Kalenderpflege, Kalendermanagement, das ist so wichtig.
Ja.
Ne? Also fixe Blöcke zu haben. Ihr habt einen Tag, ne, für eure Agentur.
ZVZ heißt das, ne? Ja, genau.
Der ist fix geblockt, genauso wie diese 2 Stunden, die du hast. Was du in diesen 2 Stunden machst, bleibt ja dann dir überlassen. Aber diese Zeit zu haben und auch zu wissen, was ist der nächste Step, das ist so unglaublich befreiend. Also ich kann es nur jedem empfehlen.
Das ist auch so witzig, weil, da sieht man es wieder. Also im Sturm brauchst du halt dann die Struktur. Und das Kalender ist eine Struktur. Und ja. Controlling ist eine Struktur, ein Strukturgeber und so weiter, ne?
Controlling ist im Prinzip ja nichts anderes. Also du, wenn ich Leute höre, ja, was soll ich denn planen? Die Welt ist so schnelllebig. Na, du planst ja nicht, um die 3,50 Mark am Ende des Monats da wirklich stehen zu haben. Du planst ja, wie sieht dein Weg in diese Richtung aus?
Da passt auch Controlling und Therapie zusammen, weil das ist auch sowas, was ich immer gerne sage. Mach doch erstmal, du kannst das jetzt auch jetzt alles planen, aber ob du das dann so machst, kannst du immer noch entscheiden. Und das ist auch so ein Gedankengang, den man manchmal nicht hat. Ja, aber wenn ich das jetzt mache, dann muss ich ja nicht. Also muss man mal gar nichts oder ganz wenig im Leben.
Ja.
Und das mache ich immer mit der Stundensatzberechnung. Einfach mal berechnen und dann kommen ganz schnell so die Gedanken, ja, oder bei Angebotsworkshops. Das zahlt ja mein Kunde nie. Da sage ich, darum geht es überhaupt gar nicht. Wir machen jetzt ein Angebot, das für dich perfekt passt. Wir bauen jetzt die perfekte Webseitenangebot, das perfekte was weiß ich was Angebot. Und rennen uns total von, was verlangt mein Mitbewerber, das zahlen meine Kunden niemals. Da denkst du nämlich immer an den einen Pimmelberger, der immer an deinen Preisen rumnörgelt, ja, aber vergiss die anderen. Und das ist auch richtig spannend, wenn ich jetzt zum Beispiel einen 9-Stunden-Satz auch mir mal errechne, der rechnerisch im Controlling relativ einfach zu errechnen ist, man kann sich den einfach errechnen.
Ja.
Und dann sage ich so, das zahlen meine Kunden nie. Dann habe ich aber auch die Möglichkeit, dem Neukunden, der morgen anfragt, einfach mal diesen Preis zu nennen. Das war für mich auch so Magic. Da habe ich mir so gedacht, ja, wie blöd kann man eigentlich sein? Ich muss es so nicht auf alle Kunden ausrollen. Ich mache das mal die nächsten 3, die dann anfragen. Dann challenge ich das, fühle mich rein und dann mache ich ein geiles Stundenersatzerhöhungsschreiben. Und so ist es ja mit allem. Und die Erkenntnis, die man in diesem Sein hat, das glaube ich nämlich. Ich glaube, dass man unter Bewusstsein einfach Angst hat über die Erkenntnis, die man damit erlangt.
Ja.
Weil man eh schon weiß, was Phase ist.
Ja, du musst dir ja dann eingestehen, dass du oft falsch liegst.
Ja, ich befürchte fast zu sagen, immer.
Ja, also, so weit wollte ich jetzt nicht gehen, ja. Aber ja, bin ich bei dir.
Alles, was wir rausfinden in den Agenturen, was schiefläuft, ist immer wieder zu sich selbst zurückzuführen.
Ja.
Und jetzt hat es erstmal bei den Coaching-Teilnehmern eine unglaubliche Schockstarre. Um Gottes Willen, es liegt alles an mir. Und dann sage ich immer, um Gottes Willen, zum Glück liegt alles an dir, weil du kannst es ab morgen verändern.
Ja, stell dir vor, es lag im Außen.
Genau.
Gott, das wäre.
Das ist richtig gut. Und dann kannst du einfach die Stellschrauben drehen und ab der Sekunde wird es besser.
Ja, du hast es selbst in der Hand. Und ja, das ist ja das Geile. Das ist ja das, warum wir selbstständige Unternehmer wie auch immer geworden sind, weil wir es ja selbst steuern wollen.
Ja.
Und das dann am Ende oder schon am Anfang abzugeben mit, das zahlt der Markt nicht, da wie auch immer, oder ganz viel, ich habe die Expertise noch nicht oder whatever. Das nimmt uns ja die Chance, Neues zu entdecken. Vielleicht gibt es da draußen Menschen, die genau dazu bereit sind. Vielleicht hat es sogar eine Außenwirkung, die wir vorher gar nicht bedacht haben. Vielleicht ist es eine Preisschwelle, wo jemand sagt, das ist für mich der Unterschied zwischen allem und Qualität.
Da erzähle ich dir jetzt eine Geschichte von gestern. Die fand ich sehr spannend. Weil wir beim Preis sind. Ein Freund von mir hat jemanden getroffen, der mich aus den TikToks kannte oder hier auch aus der Augsburger Bubble. Und den haben wir wohl mal angefragt. Und die Anfrage war dann, also, die kennen sich nicht, haben sich getroffen bei einem in der Metzgerei.
Okay. Wie man das halt so macht.
Wie man das halt so macht. Und dann sind die irgendwie gekommen, ja, wir ziehen da um und da war da vorher mal der Zwetschge, bla bla bla. Okay, alles klar. Ja, der Zwetschge, der macht ja immer so Videos mit Wertschätzung. Und die haben mir aber mal eine sehr unwertschätzende Anfrage gestellt. Und da bin ich gestern hellhörig geworden. Und da sage ich so, aha, okay, spannend. Da komme ich auch in Optimierungsmodus. Ja, die haben mir einfach geschrieben, was mein Preis ist. Das war der erste Drop. Dann habe ich mir so gedacht, nee, also das passt eigentlich nicht zu uns. Muss ich ihm recht geben, das passt nicht zu uns. Und dann habe ich mir die Mail rausgesucht gestern. Die war super nett von unserem Teamassistenten, vom Tom. Hey, servus, wir strecken die Fühler aus nach neuen Texterinnen und Textern. Und da würde uns interessieren, was dein Stundensatz ist. Freuen uns von dir zu hören. Ganz nette Mail.
Ja, klingt so.
So. Dann kam zurück, wenn richtig patzig, wenn für euch der Stundensatz das Ausschlaggebende ist, bin ich schon mal nicht der Richtige für euch. Und bei mir ist sowieso erst immer mal ein Kennenlernen super pissed. Und dann habe ich dir gestern lange drüber nachgedacht. Und jetzt, das war total witzig, sage ich dir eins. Wertschätzung, also die größte Wertschätzung für den Freelancer ist ja schon mal sein Stundensatz, den ich bezahle. Und jetzt kommen ja, da ganz viele Themen auf. Und ich habe dann gestern so lange drüber nachgedacht und dann ist es mir gekommen. Also, weißt du, und das finde ich das Allerwitzigste, warum wir das so gemacht haben, weil der Stundensatz, den zu erfragen, der macht überhaupt gar keinen Sinn. Das ist eigentlich richtig dumm, weil wir wissen ja gar nicht, was der schafft in der Stunde. Das sagen wir auch oft, wenn die Kunden uns fragen. Nur wenn du mich heute fragst, was mein Stundensatz ist. Wenn dann eine Mail kommt und sagt, wir stecken die Fühler nach neuen Agenturen aus, was ist euer Stundensatz, dann schreibe ich so, fürs Team 160, für mich 290.
So.
Freue mich, wenn wir uns auf einen Kaffee treffen, dann zeige ich euch, was wir in der Stunde schaffen. So, das ist der Vibe.
Und das ist
der Dude hat ja sowieso schon ein Thema mit mir, weil sonst wäre der gar nicht auf Krawall gebürstet gewesen. Das habe ja nicht mal ich geschrieben, sondern das hat ja ein Mitarbeiter von mir geschrieben. So, jetzt geht aber das Thema weiter. Das ist das Allerirrwitzigste. Weißt du, warum wir die Mail rausgeschickt haben? Weil wir so eine Phase hatten, wo wir lauter so Texterinnen und Texter hatten, die 60 bis 80 Euro die Stunde genommen haben und nur Scheiße rausgekommen ist. Und dann habe ich gesagt, lass uns mal 20, 30 Leute anfragen und jetzt nehmen wir mal die den ähnlichen Stundensatz haben wie wir, weil... Wenn ich jetzt heute zum Beispiel freie Kameramänner anfrage und ich habe heute einen Dreh mit Atze Schröder, den ich nur ein einziges Mal machen kann, dann nehme ich nicht den Studenten, der 300 Euro am Tag inklusive Equipment nimmt und auch nicht den, der 800 Euro nimmt, sondern ich nehme eine Crew, die 3000 am Tag nimmt, die vielleicht einen Tonmann auch dabei haben, weil ich weiß, ich habe nur eine Chance.
Ja.
Und jetzt ist es doch so ein völliger Wahnsinn, wie man sich ins Ausschießen kann. Die Mail ist dann auch damals bei mir gelandet und ich habe mich dazu entschlossen, ihm nicht mal mehr zu antworten.
Warum auch?
Weil mir das Universum auch schon gesagt hat, das ist schon mal nicht unser Vibe.
Genau.
Und das ist was ich nicht verstehe. Da bin ich jetzt ganz schön abgewogen. Aber das ist was ich nicht verstehe, dass die Leute nicht, der Dude, wenn vor unserer Mail einen Jahresretainer über 200.000 Euro mit irgendeiner Agentur abgeschlossen hätte, wäre der völlig entspannt gewesen. Hätte gesagt, mein Stundensatz ist X. Aber wie ihr selber wisst ihr gar nicht, was ich in der Stunde schaffe, lass mal treffen. Aber der hat sich einfach ins Ausgeschossen. Und das ist was, und da komme ich zurück zur Mitte, die große Magie im Leben liegt, in seine Mitte zu kommen. Weil das, was ich sage, ist meins und das, was es mit dir macht, ist deins.
Absolut.
Und das hat ja scheinbar was bewegt. Und wenn man in seiner Mitte ist, dann kann mich das gar nicht bewegen. Und wenn mir heute jemand schreibt, und das ist ja das, wo man dann auch hinkommen muss in seiner Angebotsgestaltung, ich habe ihr Angebot gesehen, das ist ja viel zu teuer, dann darf das überhaupt gar nichts mit mir machen. Das funktioniert aber erst in dem Moment, wo ich weiß, woher mein Preis kommt, was die Leistung ist, was ich mit dieser Leistung beim Kunden bewegen kann. Dann komme ich nämlich ganz schnell in eine Laid-Back-Situation, wo ich sage, mein Preis ist dir also zu hoch, lass uns mal drüber sprechen, warum das denn so ist. Was ist denn das Ziel? Und was erreichen wir damit beim Angebot und so weiter und so fort. Und jetzt aber auch nicht in die Verkaufstrainer.
Nein, es geht ja auch um Wertschätzung am Ende des Tages.
Und wenn ich heute zu 100% weiß, was meine Zeit wert ist, weil ich weiß, was ich damit erreichen kann, ja, dann gibt's das so. Und es ist mein Preis und es ist mein Leben und es ist mein Tun. Und für manche Leute passt's und für manche Leute passt's nicht.
Absolut.
Und deswegen finde ich, ist es so eine Wahnsinnsgeschichte, dass man einfach auch abbiegen kann in einer absoluten Nische mit Leuchtschwertern und trotzdem sehr erfolgreich damit sein kann.
Ja, du nimmst dir ja auch die Chance, das lernen zu dürfen, was du gerade beschrieben hast, wenn du dich am Markt orientierst, wenn du sagst, das ist der Einheitsbrei und da möchte ich mich bewegen, weil das ist mein Safe Space, dann nimmst du dir die Chance auf Erfahrung, auf Lernen, auf neue Dinge und warum nicht einfach mal probieren? Also es gibt ja so viele Mittel, das zu probieren. Ne? Also ihr macht ja sicherlich auch ganz viel mit AB-Tests und sonst irgendwas. Ich bin auf unterschiedlichsten Freelancer-Plattformen auch mit unterschiedlichen Profilen mal gewesen, mit unterschiedlichen Preisen und unterschiedlichen Bildern und. Um einfach zu gucken, wo ist denn da die Mitte? Also wir haben doch alle Möglichkeiten da draußen.
Fakt ist ja auch, man kann ein Leuchtschwert, ein Laserschwert für 90 Euro verkaufen. Ich sag dir aber auch, man kann es auch für 9.000 verkaufen.
Ja klar.
Der Markt wird enger und ich muss mir halt überlegen, was es ist. Aber das ist wieder die Fokussierung, die Positionierung. Das muss ich mir überlegen.
Ja, also wir könnten jetzt auch sagen, wir fangen bei 90 Euro an und wir hören bei, keine Ahnung, es gibt einen hier in Bayern, einen Uhrmacher fast schon, der macht nur das Innenleben. Da ist nur die Elektronik. Und das macht er aus Messing und sehr filigran, Uhrmacherhandwerk tatsächlich. Mhm. Das geht fünfstellig weg. Will ich das in mein Portfolio aufnehmen?
Nein, wahrscheinlich. Nein. Das passt nicht zu seiner Zielgruppe.
Genau.
Und das ist auch immer ja ein sehr oft gespieltes Beispiel von mir. Und das muss man immer sagen. Es gibt da draußen Opel Corsas. Es gibt da draußen Lamborghini Revueltos und beides sind Autos und beide fahren und beide werden gekauft.
Klar. Nur verkaufst du einen Fiat anders als einen Lamborghini und du ziehst dich in der Regel auch anders an, du trittst anders auf, du sprichst anders, ne? Und es, du kannst nicht beides bedienen. Weil dann sprichst du an beiden vorbei.
Ja.
Aber sind wir wieder beim Fokus.
Absolut. Und dann, wenn man es im Controlling sieht, und das muss man halt auch immer sagen, ein Fiat kann ich in der Masse mehr verkaufen, da ist die Marge kleiner. Für einen Lamborghini muss ich sehr viel mehr außenrum Show machen. Am Schluss wird man wahrscheinlich mit beiden gleich viel Geld verdienen können, aber es ist ein gänzlich anderes Arbeiten. Wir haben auch jahrelang immer wieder überlegt, ob wir so eine Zwetschge-Light-Agentur aufmachen, wo wir halt auch ganz günstige Webseiten schruppen, so für einen Mittelstand, und haben aber immer wieder gemerkt, wir stoßen an jeder Überlegung an die Grenzen von unserer, von dem, was wir erwarten von Marketing, von dem Manufakturgedanken. Wir können es einfach nicht machen. Also haben wir unsere Nische gefunden. So.
Ja, das ist ja auch das, was, wenn du so viel anbietest, ne? Also hättest du jetzt eine Zwetschge-Light gemacht, dann hättest du ja eine ganz andere Prozesslandschaft gebraucht. Du hättest andere Personen gebraucht, weil die, die High-Class machen, die wirklich Qualität schaffen, die wirklich kreativ sein dürfen in ihrem Tun, die nicht zur Arbeit fahren, sondern an einen anderen Ort, wo sie leben, die hättest du beschnitten und dann hättest du sie verloren. Du hättest ihnen die Freude genommen und dann wäre auch das Ergebnis in der qualitativ hochwertigen Arbeit verloren gegangen. Das heißt, du hättest komplett zwei unterschiedliche Firmen aufbauen müssen. Und das hätte wieder deinen Fokus genommen für eine Sache, wo du überhaupt keinen Bock drauf hast, wo du einfach nur dem Markt hinterhergerannt wärst.
Exakt.
Und dann hättest du am Ende des Tages grundsätzlich verloren.
Ja.
Also.
100% Fokus.
Fokus.
Kai, was machst du in 5 Jahren?
Ist mir ziemlich egal, solange ich glücklich bin.
Was macht dich gerade am glücklichsten?
Das Sein. Also ich bin ja gerade ganz viel, ich habe ja hier gar nicht so weit weg von hier gerade ein Interimmandat in einer echt spannenden Geschichte, wo es um, also Unternehmen weltweit agieren, 1400 Mitarbeitende und Riesenkiste. Und gleichzeitig arbeite ich mit Partnern zusammen, die so in deiner Größe sind. Ne? Da war mal jetzt letzte Woche, war ich am Timmendorfer Strand und habe einen Jahresworkshop gehalten mit 3 Geschäftsführern. Dann ist Saberland am Wachsen und am Verändern. Meine Family wird immer mehr integriert, weil wir jetzt auch umgezogen sind und mehr Möglichkeiten haben mit dem Office. Also es geht gerade alles in die richtige Richtung und es fühlt sich gut an, weil der Weg geil ist. Und da wäre ich in 5 Jahren auch gerne. Will gar nicht viel verändern. Gibt kein Ziel.
Das wünsche ich dir.
Danke.
Dass du in 5 Jahren ganz arg glücklich bist, gesund bist.
Ja, gut, schauen wir mal.
Und so positiv bleibst.
Danke. Kann ich nur zurückgeben. Also es ist echt ein geiler, positiver Vibe hier.
Ja, gefällt mir auch ganz gut. Vielen Dank für deinen Besuch.
Danke, dass ich da sein durfte.
Frohe Weihnachten.
Ja, ebenso.